Texternte. Gelesenes ob Herz 87 nähen.
Heute gibt's eine Lesung aus der Reihe Roter Montag, in der regelmäßig verschiedene Themen linker Politik diskutiert, Lesungen abgehalten oder Filme gezeigt werden. Am 3. Oktober waren die Politiker und Publizisten Rainer Trampert und Thomas Ebermann in der Extra Blues Bar zu Besuch und gaben Texte aus ihrem Programm zum Besten. Der Titel: 20 Jahre großes Deutschland.
Ja, da habt ihr euch ja ganz schöne Veteranen für euren Roten Montag ausgesucht. Es ist 29 Jahre her, dass Rainer Trampert und ich unser erstes Buch publiziert haben. Wir kennen uns natürlich schon viel länger. Das sage ich nur, um die Bescheidenheit herauszustreichen, mit der wir uns trotz der verschiedenen Stilmittel der Analyse, der Satire, der Belletristik und der Theorie, obwohl uns all diese Stilmittel zur Verfügung stellen, auf ganz bescheiden auf drei Fragen reduzieren, seit so vielen Jahren, einfache Fragen. Erstens, wie funktioniert der Kapitalismus? Zweitens, was macht er aus den Menschen? Drittens, warum ist in Deutschland alles noch viel schlimmer? Aus Anlass des Nationalfeiertags hat der heutige Abend ein bisschen Punkt 3 zum Schwerpunkt. Weil wir so lange nicht in Bielefeld waren, gebe ich eine kleine Gebrauchsanweisung. Wir arbeiten mit einer Montagetechnik, das heißt, wir montieren frei Erfundenes mit Originalzitaten aus Presse und Büchern, wie ihr hören werdet. Und dadurch soll ein Verfremdungseffekt entstehen und man hofft, dass man darüber lachen muss, aber verpflichtet seid ihr dazu nicht. Jedenfalls die von uns benutzten Zitate sind wirklich original, nicht aus Gründen besserer Pointensetzung oder aus dramaturgischen Gründen verändert. Im Laufe des Abends wird es manchen von euch so gehen, dass ihr denkt, das stimmt nicht, aber es stimmt. Wir bestehen darauf, die Wirklichkeit ist so bekloppt, wie wir sie besprechen. Wir haben sozusagen jetzt sogar ein Zertifikat, dass unsere Zitate original sind, denn der unvergessene Reinhard May hat Anwälte auf uns gejagt mit der Behauptung, in der Art, wie wir ihn zitieren, würden wir ihn verunglimpfen. Nun ist es quasi unmöglich, Reinhard May zu verunglimpfen, aber auch sonst hat die anwaltliche juristische Prüfung ergeben, unsere Zitate sind wortgetreu. Darauf könnt ihr euch also im Laufe des Abends verlassen. Ein bisschen ärgern wir uns, dass es nicht zum Prozess gekommen ist. Dann erstens wären wir in der Zeitung und zweitens ihr in der Pflicht, Benefizveranstaltungen für uns zu machen. aber es ist vor dem Prozess abgebogen worden. Mit dieser Art tingeln wir nun auch schon seit 14 Jahren und haben einige hundert Rezensenten haben uns beurteilt. Zwei Kritiken gegen uns sind die häufigsten. Die erste lautet, wir würden unser Publikum intellektuell überfordern. Das schreiben Rezensenten, wenn sie selbst nichts verstanden haben. Diese Garantie möchten wir heute auch wieder übernehmen. Ich sage dann Bescheid, wenn der Tagesordnungspunkt intellektuelle Überforderung dran ist. Die zweite lautet, wir seien so kalt, analytisch und distanziert und man erführe gar nichts über uns als Menschen. Das haben wir uns schwer zu Herzen genommen. In der Welt der Verblödung gilt das Menschliche ja als das Nonplusultra und haben deswegen nie wieder ein Programm gemacht, ohne auch etwas über uns zu erzählen. Wie wir so sind, menschlich, was unsere Alleinstellungsmerkmale als Subjekte sind und so weiter. Weil euch das bestimmt auch am brennendsten von allem interessiert, haben wir uns inzwischen entschieden, das als Zugabe zu geben. Dann kommt man immer in den Genuss einer Zugabe und da verraten wir dann, wie wir wirklich sind. Sonst will ich immer noch sagen, derjenige, der die Zitate vorlesen muss, diese krummen Dinger, hat das Stück nicht geschrieben, sondern die Arschkarte. Damit spornen wir uns an zu schreiben, denn wer es geschrieben hat, muss die Zitate nicht lesen. Und wir fangen an mit was von Rainer und ich habe die Zitate.
Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. 21 Jahre deutsche Einheit ist, wie wir wissen, eine 21-jährige Erfolgsgeschichte. Deutschland nimmt überall Spitzenplätze ein, in der Produktivität, im Export. Deutschland regiert den Euroraum. Merkel fuhr sogar nach Afrika, um den Chinesen dort wieder ein paar Länder abzunehmen. Als Gegenleistung versprach sie, die beiden deutschen Vorzeigeprodukte, Solarmodule und Waffen, auch in der Wissenschaft, dem einzigen deutschen Rohstoff, liegt Deutschland weltweit vorn. Deutschland ist zum Beispiel die Nummer 1 in der Genforschung dank Sarrazin, seine Erb- und Blutforschung. Dass Sarrazin die Minderwertigkeit des Menschen zunächst auf Türken, Araber und Hartz-IV-Empfänger begrenzt, liegt übrigens daran, dass die Genforschung noch gewisse Ungenauigkeiten aufweist. Das Max-Planck-Institut empfiehlt deshalb die Rückkehr zur Schädelmessung. Bei der Messung von Intelligenz und volkswirtschaftlicher Nützlichkeit des Menschen sei, laut Max Planck, der Zollstock noch wesentlich genauer als die Genetik. Nun sind die Genforscher natürlich etwas gekränkt, weil mit Sarrazin ausgerechnet einem Banker der Durchbruch in ihrem Forschungszweig gelungen ist. Sie weisen auf Mängel in seiner Doktorarbeit hin. Sarrazin habe über Gebühr bei einem gewissen Alfred Rosenberg abgeschrieben und vor allem habe er nicht erklärt, warum er und seine Bankerzunft in nur einem Jahr, nur in Deutschland, einen volkswirtschaftlichen Schaden von etwa 500 Milliarden angerichtet haben, ohne genetischen Defekt, einfach so vom Berufswegen. Das könnten Arbeitslose und Immigranten, selbst wenn sie wollten, in ihrem ganzen Leben nicht schaffen. Aber es ist nicht nur die Genetik, es scheint auch so zu sein, dass der nächste Nobelpreis für Gehirnforschung an einen Deutschen geht, an Helmut Markwort vom Focus, wegen seiner Studie Tatort Gehirn, warum Menschen zu Verbrechern werden. Markwort hat schon früh erkannt,
die Aufklärung der Genfamilie im Stirnhirn stellt eine Sternstunde der Wissenschaft dar.
Zunächst wollen wir mit dem Fokus einen Blick in die Geschichte der Gehirnforschung werfen.
Die moderne Gehirnforschung hat 1948 mit Cesare Lombroso, dem ersten Profiler der Kriminalgeschichte, begonnen. Lombroso war der Meinung, dass sich Übeltäter durch ihr Äußeres verraten, etwa durch eine Hakennase, dunkle Haut oder vorstehende Kieferknochen.
Ja, damit ließ sich damals der Täterkreis schon wieder auf Juden, Schwarze und Slaven eingrenzen. Die moderne Hirnforschung bestätigt nun, dass Kriminalität sich vererbt. Sie stellt aber auch fest, dass sie den Tätern nicht immer ins Gesicht geschrieben ist.
Das Stirnhirn. Das Gebiet hinter den Augen beherbergt wichtige Schaltkreise für das soziale Miteinander. Zum Beispiel verhindern sie, dass ein emotionaler Impuls gleich in die Tat umgesetzt werden muss.
Ja, wenn Sie mal gucken wollen, ich habe eine leicht fliehende Stirn. Mir fehlen da leider ein paar Schaltkreise. Kann ich jemanden nicht leiden, hau ich zu. Dafür kann ich nichts. Denn neurobiologisch muss ich emotionale Impulse sofort in die Tat umsetzen, was mit zunehmendem Alter natürlich immer problematischer wird. Ja, die Selbstkontrolle des Menschen kommt also nicht von Zivilisation, Humanismus, den Gedanken der Solidarität, sondern von Schaltkreisen. Hast du genug davon? Steckst du Misshandlungen in der Kindheit gut weg?
Besitzt jemand jedoch die Schwachvariante, wird er mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit von 81,6% als erwachsener kriminell.
Ja, und gewalttätig, wie alle Nazis, dass die immer schlagen und morden müssen, darf ihn keiner übel nehmen?
Für gut und böse, solch religiöse Interpretation ist heute kein Platz mehr. Das Böse ist ein biologisches Phänomen.
Du wirst zum Beispiel böse.
Wenn Neuronen jene Gehirnzentren verändern, die mit der Kontrolle des menschlichen Sozialverhaltens beschäftigt sind.
Wie durch ein Wunder schließen diese Neuronen aber das Streben nach Autonomie oder Kommunismus aus.
Die Schaltkreise im Gehirn warten darauf, mit Regeln gefüttert zu werden. Läuft alles glatt, erlernt der Homo sapiens etwa, dass er fremdes Eigentum zu respektieren hat.
Ja, wenn alles glatt läuft, lehnt das Gehirn Gemeineigentum ab und wählt FDP. Heute steht also fest, Spartakus, Thomas Münzer, Karl Marx, Garibaldi, Rosa Luxemburg, alle hatten einen Dachschaden.
Der Anfang dieser Erkenntnis hat ein Datum. 13. September 1948, als ein haarsträubender Unfall einen verlässlichen Vorarbeiter in einen launischen und von seinen Trieben gesteuerten Menschen verwandelte.
Ein Mann aus Thüringen.
Verlegte Sprengladung für eine Eisenbahntrasse.
Als er für einen Moment nicht aufpasste,
ging eine Ladung unkontrolliert hoch
und jagte ihm eine Eisenstange durch den Kopf.
Das Projektil zerstörte den Oberkiefer.
Das linke Auge.
Schob sich durch das Stirnhirn.
Und landete 20 Meter weiter auf dem Boden. Was soll ich sagen? Der halbe Kopf ist weg und er will Revolution. Man forschte sofort weiter und fand heraus,
ein zweiter wichtiger Formenkreis von kriminellem Fehlverhalten geht auf ein Gebiet in der Hirnmitte zurück.
Das ist etwa hier so.
Es heißt limbisches System und wird dann aktiv,
wenn es um die Kollektivierung der Landwirtschaft geht. Aber nicht nur. Alle, die sich irgendwie solidarisch verhalten,
haben Schäden im limbischen System.
Das hat der Psychiater Bernhard Bogertz von der Uni Magdeburg herausgefunden. Er wühlte mal wieder im Auftrag der Regierung im Gehirn von Ulrike Meinhof herum und fand Schäden im limbischen System.
Die Verstümmelung rührte von einer Tumoroperation her, der sich die ehemalige Journalistin Ulrike Meinhof im Jahre 1962 unterzogen hatte.
Da erkannte der Psychiater,
ihr Gefühlshaushalt befindet sich nicht im Gleichgewicht. Dies kann bei limbisch geschädigten Patienten Gewalttaten auslösen.
Dann flüsterte sein Assistent ihm zu, Ulrike Meinhof habe sich aber mal für benachteiligte Kinder eingesetzt. Der Professor nahm das Gehirn wieder aus dem Glas und sah,
erst in den Jahren nach dem Abschnüren der Geschwulst kam es zu einer Persönlichkeitsveränderung mit aggressiv gewalttätigen Zügen, die ihrem früheren Wesen ganz fremd waren.
Woher er das weiß, auch der Schamane verriet nichts, sonst verliert der Hokuspokus ja seinen Zauber. Danach guckte er in die Gehirne von Bader und Enslin und stellte fest,
bei beiden ist statt des Stirnhirns ein riesiger Fleck zu sehen.
Sein Assistent kam und bedauerte, ihm falsche Gehirne hingestellt zu haben. Der Professor holte die Originalhirne aus dem Glas und fand nichts. Was aber nicht sein durfte, also beguckte man Fotos von den beiden und siehe da,
sie haben denselben starren Blick.
Bei ihrer Verhaftung. Endlich konnte der Fokus nun jene Frage stellen, die er ohne Hirnforschung auch gestellt hätte.
War das Gehirn des Terrors also nicht revolutionär, sondern krank? Aber es tröstet niemanden, wenn Wissenschaftler erklären, ein Tumor hätte das Blutvergießen verschuldet.
Natürlich tröstet es niemanden, wenn man weiß, dass Millionen Mitglieder der NSDAP, der Waffen-SS und anderer Waffengattungen Tumore im limbischen System hatten. Gut, bei denen hat man nicht geforscht. Man will ja abweichendes Verhalten erklären und nicht normales. Es muss aber gar kein Tumor sein, schreibt der Spiegel.
Entwickelte sich Karl Marx unter dem Einfluss quälender Geschwüre zum Wüterich? Laut einer postumen Diagnose litt Marx unter einer persönlichkeitsverändernden Akne.
Haben wir das Kapital und den 18. Brumaire einer Akne zu verdanken? Vielleicht. Der Spiegel, der mit dem Fokus ja um Platz 1 in der Gehirnforschung konkurriert, hat bei der Akne sich einen kleinen Vorsprung herausgearbeitet. Der Spiegel brachte seine Forschung unter dem Titel Das Böse im Guten, die Biologie von Moral und Unmoral heraus.
Der Mensch kommt mit einem angeborenen Sinn für Gut und Böse auf die Welt. Im Windelalter sind bereits grundlegende Besitz- und Eigentumsnormen herangewachsen.
Ja, das gesunde Baby kommt also mit den 10 Geboten und dem Handelsrecht im Kopf zur Welt. Darauf war ein Spiegelredakteur gekommen, als er mal wieder einen 6-jährigen Jungen besuchte, um dessen Spielzeug zu demolieren.
Daraufhin sagte der 6-Jährige, du machst das nicht mehr.
Nee.
Du findest es auch nicht schön, wenn dein Auto kaputt ist.
Niemand hatte ihm das beigebracht, das Kind war schon im Mutterleib so alt klug. In einem Punkt weicht der Spiegel allerdings vom Fokus ab. Beim Spiegel kommt der Mann mit der Eisenstange im Kopf nicht aus Thüringen. Er lebte exakt 100 Jahre früher in den USA und hieß Bill Gage.
Beim Bau einer Eisenbahntrasse 1848 durch Vermont war Bill Gates mit Sprengungen betraut, um Felsbrocken aus dem Weg zu räumen.
Er vergaß Sand ins Bohrloch zu füllen.
Ehe er das explosive Gemisch mit einer Eisenstange feststampfte.
Dann ein Knall.
Und das Eisen schoss ihm unterhalb der linken Wange in den Kopf, bohrte sich durch Teile des Gehirns.
Durchbrach die Schädeldecke.
Und landete 4 Meter hinter ihm auf dem Boden.
Ja. Wenn Sie sich erinnern, im Fokus waren es noch 20 Meter. Egal, der halbe Kopf ist weg und was soll ich sagen, er wollte zwar keine Revolution.
Aber er war jetzt verlogen. Launisch. Unzuverlässig. Weil ihm das moralische Zentrum aus dem Kopf gesprengt wurde.
Dann stellte der Spiegel uns Mr. Elliot vor.
Mitte 50. Lebt von staatlicher Beihilfe.
Muss man noch mehr sagen.
Er riecht, sieht verwahrlost aus.
Nimm mir das für alles klar.
Traurig fühlt er sich dennoch nicht.
Unerhört, nicht wahr? Das ist unerhört. Elliot ist offenbar gefühlskalt, denn wer Staatsknete bezieht, ist normalerweise traurig. Schon damit andere mit einem 12-Stunden-Tag sich etwas besser fühlen. Warum Elliot nicht? Man hatte ihm einen Tumor aus dem Gehirn entfernt.
Seitdem lässt ihn sein Schicksal kalt. Denn er fühlt es nicht und er ist blind für die Empfindungen der Mitmenschen.
Hier entdeckt der Spiegel Parallelen zur Fokusforschung.
Auch im Gehirn von Ulrike Meinhof fand man einen Tumor. Es ist vorstellbar, dass bei Baderraspe Entzliehen ebenfalls eine Abweichung auf Hirnebene vorlag.
Vorstellbar ist alles, auch dass alle Spiegelredakteure Gehirntumore haben oder... Oder Lehrer.
Na, ein Lehrer beginnt urplötzlich Kinder mit pornografischen Bildern zu belästigen. Er wird erwischt und von einem Gericht verurteilt.
Was soll ich sagen? Später entdeckt man
bei ihm ein Tumor in seinem rechten Frontalhirn. Ja. Der Tumor wird entfernt und die Neigung ist weg.
Ja, ob linke, Arbeitslose oder pädophile Lehrer. Eine Gehirnoperation kann aus ihnen ganz normale Menschen machen. Die Frage, warum die Operation den Lehrer geheilt und Elliot böse gemacht hat, untersucht Sloterdijk gerade in Zusammenarbeit mit Burda. Um sich nun ganz sicher zu sein, dass Elliot auch wirklich böse ist, stellte man ihm noch eine Fangfrage.
Ein Schienenwagen rast führerlos auf 5 Gleisarbeiter zu. Würden Sie eigenhändig einen Mann von einer Brücke auf den Bahndamm schubsen, einem, dessen Körper groß und schwer genug ist, den Schienenwagen zu stoppen und so die 5 Gleisarbeiter zu retten?
Ihr denkt jetzt, was gibt's da zu überlegen? Ein Stoß und 5 Genossen aus dem Eisenbahnerproletariat sind gerettet.
Elliot würde nicht zögern, den dicken Mann eigenhändig vor den Zug zu stoßen, aber... Nur 15,7% der Deutschen wären dazu bereit.
Warum würden knapp 85% der Deutschen 5 unschuldige Familienväter draufgehen lassen, die hart arbeiten, damit wir verreisen können? Darauf gibt der Spiegel keine Antwort, aber der Fokus, der dieses aggressive Fehlverhalten auf Bewegungsunruhe zurückführt. Helmut Markwort gab seinen Probanden das Medikament Paxil.
Das den Spiegel des Glückshormons Serotonin erhöht. Das hatte bei Testpersonen Bewegungsunruhe ausgelöst, welche das Risiko für Gewalttaten erhöht.
Bewegungsunruhe, die also von viel Serotonin kommt, erhöht die Gewaltbereitschaft. Okay, das wissen wir alle. Wer macht keinen Bogen um Nordic Walker, wenn die Bewegungsunruhe ich mit ihren Steinen... mit ihren Stangen durch den Wald klappern. Nun habe ich aber eine Überraschung für euch. Eben schuf noch viel Serotonin Gewalt. Nur 2 Absätze weiter, schreibt der Fokus.
Forscher nehmen an, dass zu wenig Serotonin die Neigung zu aggressivem Verhalten in einem komplizierten Regelprozess steigert, den sie im Einzelnen noch nicht verstanden haben.
Ich habe das verstanden. Sonnenlicht produziert Serotonin. In Afrika gibt es viel Sonne, viel Serotonin und Gewalt. In Deutschland gibt es wenig Sonne, wenig Serotonin und Gewalt. Also muss sowohl viel als auch wenig Serotonin Gewalt erzeugen. Ich habe meine Erkenntnisse der Hirnforschung kostenlos zur Verfügung gestellt, kann mich seitdem vor Dankeschreiben nicht mehr retten. Egal, sagt der Fokus, wichtig ist...
Wir sind nicht Urheber unseres Wollens. Der Mensch ist schuldunfähig wie ein einsichtsloses Tier. Weder der, der sich anständig verhält, noch der, der sich übel verhält, ist an seinen Taten schuld.
Und so erreicht die deutsche Gehirnforschung nach einer langen Durststrecke wieder das Niveau von 1938. Damals hatte der Max-Planck-Biologe Konrad Lorenz an Graugänsen erkannt:
Der Geist ist nicht frei, sondern gekettet an ein ererbtes Instinktprogramm.
Dann trat er instinktiv der NSDAP bei. Das tut Angela Merkel nicht. Aber sie bewundert den Hirnforscher Wolf Singer, den sie als Festredner zu ihrem Geburtstag einlud, mit der Bitte, er solle doch den hochrangigen Gästen mal den neuen Stand der Hirnforschung erläutern, was der Professor auch machte.
Der Mensch ist in der Entscheidung zwischen Gut und Böse festgelegt. Der Mensch verfügt nicht über einen freien Willen. In Wirklichkeit wird er von Neuronen gesteuert.
Deutschlands Elite war begeistert, als sie hörte, dass nicht Deutsche, sondern Neuronen den Völkermord gemacht hatten. Warum die Neuronen sich damals so und nicht anders entschieden, weiß Singer nicht, aber ich. Ich fand die Antwort im Asterix Band 14 der Seher, ihr könnt da alles Weitere, was bisher nicht beantwortet wurde, nachlesen.
Achtet darauf, im folgenden Stück fällt das einzige Mal an diesem Abend das Wort Bielefeld.
Ja, ich freue mich jetzt über einen besonderen Gast, einen besonders lieben Gast, den eigentlich alle lieben, ein Songwriter, der mit seinen Liedern 5 Generationen an seinem belanglosen Alltag teilhaben ließ. Aber fragen wir uns, liegt der Reiz nicht gerade im Alltäglichen? Sie ahnen es längst, es ist Reinhard May, der noch letzte Woche im Hamburger Kongresszentrum einen riesen Erfolg hatte, ausverkauft, Jubel, und der seine Memoiren veröffentlicht hat, ein Buch voller Liedertexte und Lebensweisheiten, aus dem jetzt im Original zitiert wird. Der Titel lautet, ganz untypisch für Reinhard, was ich noch zu sagen hätte.
Dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Reinhard May, über was hat er eigentlich nicht gesungen?
Über die alte Fußmatte habe ich noch kein Lied gesungen.
Na gut, auch nicht über deinen Klodeckel.
Also gut beobachtet, schon oft dran gedacht, nur etwas Geduld.
Wer ist dieser Reinhard May?
Ich bin aus jenem Holz geschnitzt, in das man ein Herz und 2 Namen ritzt.
Er ist nicht nobel genug
für Schachfiguren und zu knorrig für Kuckucksuhren.
Sein Holz taugt besser, ne?
Für bauchige Fässer. Ich bin aus jenem Holz gemacht, aus dem man alles macht.
Suppenlöffel,
Kuchenformen und Körbe, die man flicht. Das alles, nur Kerkertüren nicht.
Kuchen statt Gefängnis. Kuchen statt Gefängnis, da haben wir jene deutsche Thesenpsychose, die sich keck ihren Weg in die Poesie gebahnt hat.
Ich sag mir jeden Tag, dass ich dankbar bin und ich hatte wirklich eine glückliche Kindheit.
Ja, ich weiß, als der Bombenhagel fällt.
Bringt sie mich eines Nachts zur Welt, nun wird alles doppelt so schwer, allein in diesem Trümmermeer, eine Kelle Brei ins Kochgeschirr.
Reinhard, stopp mal ein bisschen. Wir sollten das Gespräch, glaube ich, etwas strukturieren.
Nur mag sein, dass dich mein Reden nervt und ich erzähle dich hier voll, sag einfach, wenn ich still sein soll.
Ja, sei mal einen Augenblick still jetzt. Wir sollten, wie wir es vereinbart hatten, also zuerst, finde ich, darüber reden, wie gut du bist, dann, wie glücklich du bist und am Ende nochmal darauf zurückkommen, wie gut du bist.
Ich wusste immer, dass Krieg die schlimmste Katastrophe ist.
Das stimmt. Reinhard war immer für Frieden.
Ich habe bis auf den heutigen Tag immer gewählt.
Dafür gab es das Bundesverdienstkreuz.
Auch meine Kinder sind gewissenhafte Staatsbürger.
Seine Erziehung beispielhaft.
Ich habe meinen Eltern die Wünsche von den Augen abgelesen.
Auch das gab es in der 68er Generation.
Ich bin Vegetarier.
Ganz toll, Reinhard. Ja. Du, ich glaube, das reicht jetzt fürs Erste.
Für mich ist klar, lieber nackt als Pelze tragen.
Ist gut jetzt.
Ich würde niemals einen Vogel im Käfig halten.
Verlangt doch auch keiner von dir.
Wir haben Patenkinder.
Ja.
Und auch bei Greenpeace und bei den Schiffbrüchigen
ja.
War ich dabei.
Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springen. Ja, nicht jeder zahlt so viel für sein gutes Gewissen wie Reinhard. Sag mal, hast du eine Idee, warum du so gut bist? Kindheit oder so?
Na, ich spüre eine Verpflichtung zu helfen und zu teilen. Ich selbst brauche für mich nur Ein Stück Brot und ein Töpfchen Schmalz.
Wie jeder Vegetarier. Ein Vorbild für alle Rentner und solche, die es werden wollen. Ja, dann lernst du Industriekaufmann bei Schering und bist da, würde ich sagen, fast noch glücklicher als vorher im Trümmerfeld, ne?
Ach, Schering war total mein Ding. Da gab's das Isotopenlabor Top Secret, da wurde mit radioaktiven Substanzen experimentiert.
Mäusen und Affen.
Ich fühlte mich dem Schering-Konzern wirklich zugehörig.
Sich eins fühlen mit einem pharmazeutischen Konzern, ist es nicht das, was Deutschland braucht? Die Demut vor Lagerhaltung, Buchhaltung, Ärztehaltung und Tierhaltung für Versuche?
Ich hätte auch Chef werden können, aber ich wollte lieber Musik machen.
Schade. Schade, also warum wolltest du ausgerechnet Musik machen?
Man spielt eigentlich nur, wie Hannes Wader immer sagte, um die Mädchen auf sich aufmerksam zu machen. Wie der Enterich schnattert, so macht der Musiker Musik.
Na gut, Hannes war bekannt als Spirinöter, aber du?
Ich hab nie mit einer anderen geflirtet. Eben. Ich hab nie meine Freundin betrogen.
Nein, du wolltest doch allen nur zeigen, wie gut du bist.
Ich hab für die Kinderkrebshilfe, Kinder-AIDS-Hilfe gesungen.
Ja, und da verschwindet sein Manager mit der Börse. Aber
ich habe keinen Groll. Ich habe ihn in meiner Erinnerung zärtlich geparkt. Er konnte vielleicht nicht anders, er musste mich wohl bescheißen.
Sowas hat doch auch. Genau, also Gott vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nicht? Fragst du dich nicht manchmal, ob du vielleicht Jesus bist? Ich meine, das könnte ja sein.
Nun, manchmal frage ich mich, was ist es, das mich drängt, sich winzig zu wissen und zugleich so groß, so erhaben, so glücklich, so schwerelos.
Aber bei Jesus gilt die Nächstenliebe allen. Du kannst aber bestimmte Frauen und Linke nicht ausstehen, wegen schlechter Erfahrungen mit den 68ern. Das ging schon los.
Als mein Zimmernachbar bei Frau Pohl nach dem Genuss von Alkohol mein Zimmer unerträglich fand und alles kleinschlug kurzerhand, so übte der sich damals schon für seine Weltrevolution.
Ja, das Schöne, das sind keine Vorurteile. Er hat ja erlebt, dass die ihre WGs tatsächlich immer demolierten. Dann beim Sängertreffen auf der Burg Waldeck.
Kamen wieder diese 68er.
Schrecklich.
Um den Musikbetrieb zu sprengen, nur weil ich das Wort Revolution nicht in meinen Liedern hatte, wurde ich von ihnen als Reaktionär eingestuft.
Echt fies sowas. Also was hast du denen denn damals erzählt?
Ich habe die deutschen Heimkehrer gesehen.
Ah.
Zerschossen. Zerschunden. Ein Bruder meines Vaters gefallen. Ein anderer hat ein Bein verloren.
Reinhard will nur mal sagen, wie sehr der deutsche Lanzer in Russland gelitten hat. Aber die 68er meinten, es gab damals noch mehr als seine Verwandten.
Och, diese 68er, diese Frustrierten. Ich sah Pflastersteine fliegen. Ich sah die Fratze der Gewalt. Ich erkannte sofort, Steine sind keine Argumente.
Auch Argumente sind oft keine Argumente. Aber typisch für Reinhard, er schwimmt jetzt gegen den Strom.
Und von da an sehe ich mein Land mit Liebe, milde, versöhnlich.
Und er fängt an, Heimatlieder zu singen.
Ich mag das Allgäu und die Kühe. Ich mag den Kohlenpott von Hamm bis Herne. In Vechta kommt mein Frühstücksei zur Welt. Ich hab einen Pudding aus Bielefeld. Ich liebe Kiel und seine Sprotten.
In Hamburg den Michel. An der Nordsee Sauerkraut.
In Berlin, da gibt's noch Laubenpieper, vor denen Gartenzwerge stehen.
Und Deutschland fahren, Wien. Ja, das Leben könnte so schön sein, wenn nicht schon wieder Störenfriede.
Die 70er-Demos, die 80er-Barrikaden. Kreuzberg brennt und an den Häuserwänden Graffiti.
Unglaublich. Auf der Suche nach Geborgenheit fliegen Reinhards Gedanken nun wieder zurück ins Labor.
Bei Schering habe ich unheimlich interessante Werke kennengelernt, in denen es stank und wo es gefährlich war, wenn das Feuersignal ertönt, kommt das CO2, das alles erstickt.
Ja, wenn alles Leben erstickt, sollte man noch schnell Graffiti-Kids verhaften und Häuserwände schrubben.
Ja, worum es geht, ist mir Schnuppe, mehr als zwei sind eine Gruppe, ich will in keinem Haufen raufen, lass mich mit keinem Verein ein.
Stopp! Stopp, du bist Mitglied im Verein Deutscher Sprache und engagierst dich ziemlich hart für eine deutsche Quote.
Das geht um das kulturelle Selbstbewusstsein unserer Nation. Wir sind doch kein Volk von Hinterwäldlern.
Nein, Reinhard, wir müssen noch über ein Thema reden, das dich ja immer sehr bewegt hat, die Frauen. 68 und danach liefen ja Frauen herum, die, um es einmal neutral zu sagen, Männer mit ihrer Kritik nervten. Und da avanciert Reinhard May zum Troubadour der schweigenden Männer gegen intelligente Frauen.
Annabelle, du bist so herrlich intellektuell, so wunderbar negativ, so erfrischend destruktiv. Ich bitte dich, komm, sei so gut, mach meine heile Welt kaputt.
Sie will dir das Lachen verbieten, nennt dich ein Spießer.
So herrlich emanzipiert, hat mich wie ein Meerschweinchen interessiert. Ach, Annabelle, zerstör meine rosa Brille und meine Gartenzwerg-Idylle.
Du, ich kenne deine Therapeutin, die ist darauf spezialisiert, dass Männer Ja sagen können zu ihrem Gartenzwergwunsch und dass die, die sich selbst wie Gartenzwerge fühlen, wieder Ich sagen können zu sich. Viele legen sich danach ein Reihenhaus und Familie zu und machen den Nachbarn fertig.
Wenn der den Rasen mäht, ja, mit einem Zweitaktergerät, was besonders nervig ist.
Wie dein Nachbar auf Sylt, wie hast du den noch genannt?
Gartennazi. Gartennazi habe ich in meinem Brief an die Gemeinde geschrieben. Es ist doch die Hölle. Menschen suchen Ruhe. Kriegen sie nicht, weil überall gemäht wird. Ich trete furchtlos für Lebensraum ein.
Naja, also Volk ohne Lebensraum, wo ein Schaf genügt, um den Rasen zu kürzen.
Du hast nicht gestohlen, nicht betrogen, ja, wenn möglich nicht gelogen, hast das Gesetz geachtet, aber deine Ruhe findest du nicht.
Irgendwo wird doch noch ein Plätzchen sein.
Nur über den Wolken, da soll die Freiheit ja grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen und dann würde das, was so groß und wichtig erscheint, plötzlich so nichtig, so klein.
Aber unten ist dann alles wieder riesengroß und voller Gartennazis. Ja, mir fällt da gerade ein, damit dein Frauenbild nicht missverstanden wird, solltest du uns vielleicht noch erzählen, wie gut du zu deiner Frau bist.
Ich denke, dass ich für Hella ein guter Partner bin. Ich weiß, wie wichtig es für sie ist, einen Menschen zu haben, der mitleidet, der sieht, welche Leistung diese Frau zu erbringen versucht. Der stolz darauf ist.
Ja, hoffentlich bringt sie noch lange Leistung, damit du stolz sein kannst und sie dein Mitleid auch verdient.
Sie ist die Frau, die mir ihre Seele und ihre Klugheit schenkt, die Komplizin, die mit mir zusammenhält wie Pech und Schwefel zwei gegen den Rest der Welt.
Sag mal, du verschlingst sie ja total. Also ihre Seele, ihre Klugheit, ihre Eigenständigkeit, die sie ja als Komplizin einbüßt.
Nur wenn ich jemand gut aufgehoben bin, dann will ich ihn nicht mehr loslassen.
Hoffentlich bleibt mir deine Zuneigung erspart.
Was? Dann geh, meine Schwere dich hält. Glaubst du, du Stümper, du überheblicher Wicht, dass du am Pillermann rumschnippeln darfst? Also ich glaube das nicht.
Ey, was ist denn nun los mit dir? Meinst du Beschneidung oder was?
Ich bin sicher, dass Gott es als schlimmste Lästerung betrachtet, wenn man Lämmerchen schachtet. Und er muss sich übergeben, denkt er an Schächten.
Was ist denn nun? Meinst du Juden? Von wem hast du das denn?
Ich habe ein Leuchtfeuer, an dem ich mich orientiere. Ein Mann, der mir diese klugen Dinge sagt. Das ist Eugen Drewermann.
Was? Der seine Tiefenpsychologie mit germanischen Mythen betreibt? Und was sagt dieser Drewermann?
Zeigt sich immer mehr, dass das Christentum aufgrund seiner jüdischen Geisteskraft einen außerordentlich gewalttätigen und rücksichtslosen Charakter in sich
der
trägt.
Der jüdische Geist soll schuld sein an Kreuzzügen, Inquisition, Sklaverei, dann wären Pogrome ja ein Akt christlicher Selbstreinigung. Sag mal, du singst harmlos über Kuchen, sulzt dich aber in ziemlich tiefen Sümpfen herum.
Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen.
Okay.
Sag mal, Rainer, dieses dicke Buch hier, das hast du doch durchgelesen, ne?
Ja.
Und wie war er so, ich meine, wie war er so rein menschlich?
Gütig, feinfühlend, humorvoll und bescheiden, repräsentierte er Toleranz, Freiheit und Gerechtigkeit. Er gehörte nicht zu den Menschen, die kommen und gehen, er stand. Er ist bei aller Härte immer Mensch geblieben, warmherzig, ein unendlich tüchtiger, kluger und aufrechter Mann.
Ja, hat denn das ganze deutsche Volk das auch gewusst, oder?
Kein Beispiel gibt es in den vergangenen Jahren, wo die Beliebtheit eines Mannes so spontan im ganzen Volk erkennbar war. Es war noch viel mehr. Er wurde geliebt.
Von allen?
Die deutsche Nachkriegsgeschichte wird einmal eingeteilt werden in die Zeit vor ihm und die Zeit nach ihm.
Von allen, habe ich gefragt. Ich meine zum Beispiel die Gewerkschaften.
Der DGB schreibt in dem Buch, Arbeitgeberpräsident Schleyer hat mit seiner Aufrichtigkeit und Fairness Maßstäbe gesetzt. Er gehörte nicht zu den Schwätzern und Launen. Das war das Große an ihm.
Ja, aber er muss doch auch irgendwelche Feinde...
Nur im Ausland.
Aha.
Im Ausland gibt es ja sowas wie ein geheimes Misstrauen gegen die Deutschen. Das hat verschiedene Ursachen. Sie reichen weit in die Geschichte zurück.
Ja, weit. Jahrhunderte oder Jahrtausende.
Ja, weit zurück, dachte ich. Also die Nazi-Verbrechen sind noch immer nicht vergessen.
Immer nicht. Ja gut, dann komm einer raus damit. Komm, leg alles auf den Tisch. Hat dieser Schleyer sich in der Nazi-Zeit was zu Schulden kommen lassen? Komm, lies alles dazu vor. Ungekürzt, sei schonungslos.
Die Stelle ist nicht lang. Er war Leiter des Präsidialbüros des Zentralverbandes der Industrie im besetzten Prag. Er teilte das Schicksal seiner Generation. Er war formales Mitglied in der SS und der NSDAP, aber politisch betätigt hat er sich nicht.
Das ist doch makellos. Also diese Neider im Ausland sind manchmal unglaublich. Sag mal, er ist dann doch entführt worden und später erschossen worden, ne?
Alles begann mit der sogenannten anti-autoritären studentischen Protestbewegung.
Ja, die geistigen Wegbereiter, ich weiß. Aber, also ich meine, konkret war das doch so, dass er erschossen wurde oder nicht freigelassen wurde, weil man die Forderung der Entführer, da sollten noch welche freigepresst werden, nicht erfüllt hat, ne? Und das war doch gegen den Willen, gegen seinen Willen und den Willen seiner Familie. Und die haben dann doch das Bundesverfassungsgericht...
Die politisch Verantwortlichen haben sich dafür entschieden, das Leben von Hans-Martin Schleyer zu opfern.
Nee, Rainer, das klingt nicht gut. Hast nichts anderes gefunden?
Ja, hier vielleicht. Also, er hat ein Beispiel gegeben. Insofern meine ich sagen zu dürfen, dass er ein Held der Nation geworden ist, wenn auch nicht freiwillig, wie wir wissen.
Nee. Was? Unfreiwilliger Held, das geht nicht, nee.
Gut, was anderes. Er war bereit, sein Leben für den Staat hinzugeben.
Nur schon besser.
Er ist gefallen wie unsere Soldaten im Kriege, für sein Land, für seine Familie, für uns alle.
Gut, das ist perfekt. Aber nun mal zu dem Buch, das sind doch Briefe an die Familie Schleyer. Da kannst du doch mal ein bisschen was in Moll machen, ne? Ja. Was Besinnliches.
Ja.
Deutschen sind doch nicht unfähig zu trauern, wie diese Mitscherlichs geschrieben haben. Die Deutschen verbergen das manchmal oder sie suchen sich eben ganz genau aus, um wen. Also, na, mach was Konkretes, mach was Beispielhaftes, mach was Tröstendes.
Hier habe ich was. Sehr geehrte Frau Schleyer, wir haben 8 Jahre als Missionare in Irian-Jaya gelebt. Da haben sich die Julis noch gegenseitig aufgegessen. Dieser Schlag trifft nicht Sie oder Ihren Mann persönlich. Er ist gegen unseren Staat gerichtet. So wie auch die Julis, die beiden Missionare Stan Dale und Phil Mosler, nicht aus persönlichem Hass aufaßen, sondern weil sie die Botschaft von Gott ablehnten.
Ja, das finde ich ganz beeindruckend, muss ich sagen. Man soll das nicht alles so persönlich nehmen.
Nee.
Ja. Manchmal ist Gott gemeint und manchmal der Staat. Der Vergleich hinkt nicht, finde ich. Also beide strafen ja bei Bedarf heftig. Ne?
Ja, nein. Also ich bin Häftling der Justizvollzugsanstalt Köln und hoffe, mit diesen Zeilen zeigen zu können, dass auch wir, die normalen Kriminellen, uns gegen diese Bande stellen. Wir, die kleinen Profitgangster, bekunden hier mit unserer Anteilnahme. Dieser Tod ist mir so nahe gegangen, als wäre dieser Mann mein eigener Vater gewesen.
Ich glaube, der sitzt wegen Hochstapelei.
Ich und die große Mehrzahl der hier Einsitzenden verurteilen die Tat und ihren Täter. Möge der Tod dieses Mannes allen Menschen aller Klassen und Schichten ein ewiges Mahnmal sein.
Ich finde, der muss raus. Mindestens auf Bewährung. Der ist doch kuriert. Man kann ja sagen, dass damals wirklich für viele dieses schreckliche Ereignis Anlass zur Umkehr war.
In den letzten Wochen habe ich den Glauben an mich und an unseren Staat verloren. Deshalb begann ich, zum Leidwesen meiner Angehörigen zu trinken. Nun habe ich damit aufgehört, weil ich wieder Vertrauen in unseren Staat gewonnen habe, Der schmerzliche Tod Ihres Mannes hat mir die Hoffnung zurückgegeben.
Es gibt wirklich Gründe, mit dem Saufen aufzuhören. Aber ehrlich, ich habe auch mal wegen sowas, allerdings mit dem Rauchen aufgehört.
Was, wegen Schleier?
Nee, wegen Möllemann. Das hat mir wieder Hoffnung und Kraft gegeben. Hat nur 3 Tage gewirkt. Naja, zum Glück hören ja wenigstens die kleinen Kinder zu, wenn Fadi die Tagesschau kommentiert. Das ist ein Brief von der kleinen Katja. Sie ist erst 14.
Wenn ich wüsste, wo diese Terroristen wären, würde ich alle totschießen. Und wenn tatsächlich je die Entführer lebend gefangen werden, würde ich die Todesstrafe aber mit Foltern vorher für diese gemeinen Terroristen setzen.
Ja, man hat unter den tausenden Briefen nur die beeindruckendsten zur Veröffentlichung ausgewählt.
Ja, ja.
Aber du hast gesagt, in dem Buch, da war auch Missverständliches dabei.
Oh ja, einiges.
Missverständlich, sag mal ein Beispiel.
Naja, die deutschen Zeitungsverleger schrieben, wir alle sind durch seinen Tod ärmer geworden. Das stimmt doch nicht.
Nee, ich glaube, das ist metaphorisch gemeint. Nicht auf die Verkaufszahlen bezogen. Also,
ach so.
Ärmer geworden, das meinte geistig ärmer.
Geistig ärmer, ja. Oh ja, oder Axel Springer. Also.
Was hat Axel Springer denn geschrieben?
Wir alle werden früher oder später ihrem Manne nachfolgen.
Das ist nicht doppeldeutig. Das meinte sich früher oder später seinen Ansichten anschließen. Nein, nein, in Deutschland spricht man grundsätzlich nicht schlecht über Tote.
Wenn man bedenkt, wie viel Unglück er noch verursacht hätte, dann bin ich froh, dass er nicht mehr am Leben ist. Sein Tod hat er verdient.
Rainer!
Nein, das ist ein Zitat, Mann.
Das ist ein Zitat von wem?
Elisabeth, Fürstin von Bismarck.
Aus dem Buch?
Nein, nicht aus dem Buch.
Also, zu Hans-Martin Schleier?
Nein, auch nicht. Über Achille John, das ist der Schwarze, der beim Brechmitteleinsatz umgebracht wurde.
Das ist doch wirklich Äpfel und Birnen, Mensch. Sag mal, willst du immer noch rechtfertigen, dass du vor mehr als 30 Jahren bei dieser Schweigeminute der Texaco vor allen Leuten auf der Betriebsversammlung nicht aufgestanden
bist? Ja, und du hast gelächelt damals über das Plakat, das überall in Hamburg hing, sein Konterfei und darunter der Text, Ausbeutung lohnt sich nicht, denk an die Folgen.
Hab ich nicht.
Du hast damals sogar die Methoden der RAF.
Ich habe nie die Methoden.
Also, nicht die Methoden, dann die Ziele offenbar.
Auch die nicht, nie.
Ja, dann lass uns das hier bitte jetzt klarstellen.
Wir haben nie und wollten nie.
Wir waren jung, wir wurden verführt.
Von Heinrich Böll, vom Kommunistischen Bund, vom Sympathisantensumpf.
Wir wollen beide auf friedlichem Wege kleine, ganz kleine Reformchen.
Aber nur die Finanzierbaren.
Nur die Finanzierbaren, ja.
So, um der Kritik zu begegnen, unser Programm sei rein negatorisch, haben wir auch immer ein Stück im Programm, wo wir sagen, das war gut. Muss man sagen, war gut. Bravo Deutschland, war gut. Und es war das Ereignis des 17. Juni 2005. Es war ein guter Tag für Deutschland. Der Zwist der Parteien war zu Ende.
Die Verharmlosung dieses gesellschaftlichen Problems durch Politik und Medien war überwunden.
Peter Sodan, der schlechte Schauspieler und bekannte Tatortkommissar, hatte besagtes Verbrechen
als Ausdruck des gewöhnlichen Faschismus
gebrandmarkt. Und zwar in der jungen Freiheit, die bekanntlich jeden Faschismus ablehnt, der nur gewöhnlich ist. Das gilt auch für die DVU.
Wo sich die Regierenden in Untätigkeit sonnen und die Regierten verzweifeln, da wählt sich das Volk eigene Wege.
Hatte der Nazi-Redner im Brandenburgischen Landtag gedroht, war damit aber bei der CDU auf härtesten Widerstand gestoßen. Knallhart hatte der Redner der CDU gekontert:
Sie begehen nur geistigen Diebstahl an unserer Initiative.
Denn sein Innenminister Schönborn habe doch als erster festgestellt:
Die Täter gehören ins Gefängnis.
Ahnt ihr schon, worum es geht?
Die saubere Stadt. Eine saubere Stadt hat eine disziplinierende Wirkung.
Sagt auch Hans-Olaf Henkel. Und weil das der sächsische Innenminister eben auch weiß, hat er einen Spaziergang durch Dresden unternommen und sah...
Auf 100 Meter wenigstens 20 Hundekothaufen.
Sah im selben Viertel...
Bestimmt 10 Hunde ohne Steuermarke.
Und jetzt haltet euch fest, diverse Graffitis. Worauf er dem Parlament gestand...
Ich muss Ihnen sagen, das war eines der niederschmetterndsten Erlebnisse meiner letzten Jahre hier.
Ja, in Sachsen ist ja sonst auch nichts passiert, was einen Innenminister erschüttern könnte. Wenn sich in den national befreiten Zonen keine Ausländer sehen lassen, werden die auch nicht erschlagen. Die wirkliche Gefahr drohte jedenfalls bis zu diesem 17. Juni 2005 von ganz anderer Seite.
Der Sprayer-Vandalismus ist ein Bestandteil der 68er-Strategie, Deutschland kaputt zu machen. Der Kampf zwischen den Sprayern und den für den Erhalt der deutschen Kulturgüter und Werte Engagierten ist wohl das Vorzeichen für einen neuen Bürgerkrieg.
Ja, solch wachsame Mahnungen finden sich auf der Homepage von Deutschlands bedeutendster Anti-Graffiti-Bürgerinitiative No Fitti. Und die Frage muss erlaubt sein, hätten wir die vielen neuen Graffiti-Bekämpfungsgesetze, hätten wir die vielen neuen Datenbanken, wenn nicht die Bürgerinitiative No Fitti seit mehr als einem Jahrzehnt gewirkt hätte, unter dem Vorsitz von Karl Hemming, aus kleinsten Anfängen.
Anfangs wurden sie ja noch als naive Putzteufel verlacht.
Über erste Paukenschläge.
Heute ist Karl Hemming glücklich, stolz geht sein Blick über den Sockel der Friedenssäule. Jetzt ist wieder alles blitzblank.
Wurden schließlich Mitkämpfer aus allen Generationen gewonnen.
Graffiti auf Bänken. Der 91-jährige Rentner Gustav Lommertheim konnte das nicht mehr mit ansehen. Heute schrubbt der agile Rentner täglich alles weg.
Und beweist so nebenbei, welch objektive Spielräume bei der Heraufsetzung des Renteneintrittsalters bestehen. Die über 90-Jährigen könnten es allein aber nie und nimmer mit den Sprayern aufnehmen.
Allein in Berlin.
Schätzt Karl Hemming die Szene.
Auf etwa 9000, darunter 400, die zum harten Kern zählen, äußerst brutal und mitunter bewaffnet agierende Täter, unterstützt von ausländischen Aktivisten aus aller Herren Länder.
Ein Abgeordneter der CDU, Parteifreund von Karl Hemming, erkennt fürs ganze Deutschland.
Dass es in der Szene gut organisierte und sowie zutiefst kriminelle und bewaffnete Banden gibt, die in Zusammenhang mit Raub, Diebstahl und Drogenhandel stehen.
Besonders die Beschaffungskriminalität.
Allein die Straftaten, damit sie die Dosen mit der Farbe bekommen, sind besorgniserregend.
Ja, das war ein Schlag gegen diese Verharmloser, die im Zusammenhang mit Graffiti manchmal von Kleinkriminalität gesprochen hatten. Ströbele zum Beispiel, der Grüne, der alles mitträgt, aber nichts ohne Bedenken, hatte immer wieder schärfstens darauf hingewiesen, dass man Sprayer auch ohne Gesetzesnovelle in den Knast stecken kann. Und war zudem um keinen Verbesserungsvorschlag verlegen.
Der Erwerb der Spraydosen kann erschwert werden und durch Sonderabgaben wie auf Alkopops erheblich verteuert werden. Schon dadurch werden die eingesetzten Spraydosen weniger und die Schäden geringer.
Außerdem wollte er den harten Kern von den Mitläufern isolieren. Also ähnlich verharmlosende Entgleisungen waren auch bei einzelnen Abgeordneten der Linkspartei zu beobachten. Zwar sprach deren Abgeordnete...
Aus Erfahrung. Ich bin die Tochter eines Hoteliers, der immer wieder selber Opfer von Sprayern ist.
Und betonte somit aus allertiefster persönlicher Betroffenheit...
Wir als Linke werden den Straftatbestand Sachbeschädigung auf keinen Fall verharmlosen.
Aber dann fing sie doch wieder an mit dieser abwegigen Idee von den legal zur Verfügung gestellten Flächen. Dabei hatte die bedeutende große Studie der Universität Potsdam doch längst herausgefunden,
dass legale Sprayen ist für Jugendliche mit hohen Sensation-Seeking-Tendenzen anreizmäßig durchaus defizitär.
Na, das verstehe ich. Legale Sprühflächen kommen mir vor wie die Erlaubnis von freier Liebe, aber nur wenn die Partner verheiratet sind, oder? Oder sagen wir, wie ein Streik in den Betriebsferien.
Durch die Studie der Universität Potsdam und Erfahrungen der Polizei ist bekannt, dass legales Sprayen illegales nach sich zieht.
Ein typischer Fall von Einstiegsdroge also. Statt den Jugendlichen das Basteln von Schlüsselbrettern oder das Backen von Weihnachtsplätzchen oder die Spielregeln von Mikado beizubringen, werden sie durch legales Spray erst auf die schiefe Bahn geschubst. Zum Glück hat Karl Henning Verbündete in allen Parteien gefunden. Stadträte der Linkspartei melden im Internet:
Eine neue Flut von Schmierereien. Wie Krebs breitet sich das aus. Wir verlangen empfindliche Strafen, denn Chaos wäre die Folge, wollten wir das tolerieren.
Dieses unerträgliche, dieses
skrupellose Vorgehen gegen fremdes Eigentum,
welches von Sozialisten seit alters her verabscheut wird. Jedenfalls sind nun auch die Linkspartei-Stadträte Bestandteil dieser breiten Volksbewegung, die so viele fantasievolle Ausdrucksformen gefunden hat.
500 Banker beteiligen sich an der Aktion Sauberhafter Business Day des hessischen Umweltministeriums.
Fahnden nach Graffitis.
Und sammeln nebenbei auch achtlos weggeworfene Abfälle ein.
Banker, all diese Aktivitäten und die jahrelange Arbeit von Karl Henning mündete schließlich Anfang April 2005 im ersten internationalen Anti-Graffiti-Kongress zu Berlin, durchgeführt von NoFitti e.V. unter der Schirmherrschaft des regierenden Bürgermeisters Wobereit. Sprachen und berieten der CDU-Generalsekretär Kauder, der Polizeipräsident Oslos, der Bürgermeister Kopenhagens, Experten von Helsinki bis Los Angeles und Dr. Giesler von der Firma Degussa, die einfach die beste ist, wenn es um die Beseitigung von Schäden an Wänden und Schädlingen am Volkskörper geht. Selbst Christian Ströbele schickte eine Grußadresse.
Ich wünsche dem Kongress eine fruchtbare Diskussion und Erfolg im Kampf gegen das ja durchaus ärgerliche Übel.
Zeitgleich lief eine Fahndung, mit der der damalige Innenminister Otto Schilly eindrucksvoll unterstrich, dass seine Unterstützung des Kongresses nicht nur ideeller Natur war.
Der Sprecher des Innenministeriums verteidigte den Einsatz von Hubschraubern des Bundesgrenzschutzes gegen Sprayer. Solche Aktionen hatten in Berlin und Köln stattgefunden. Der Einsatz war sehr erfolgreich. Bei den Einsätzen mit Wärmebildkameras wurden 4 Sprayer auf frischer Tat ertappt und 8 geplante Sprühaktionen verhindert. Innenminister Schilly will nun bundesweit mit Hubschraubern gegen Sprayer vorgehen. Auch Innenexperten aus Union und FDP unterstützen den Hubschraubereinsatz.
Ja, das ist wie in jedem Krieg, ergänzt der Chefkoordinator von BGS und Polizei.
Die Unterstützung aus der Luft ist unabdingbar.
Für den Bodenkampf. Na, jetzt wird vielleicht auch dem Letzten hier im Saal deutlich, welche Bedeutung der 17. Juni 05 für Deutschland hatte. Bis dahin konnte man nämlich Sprayer, die nur leicht Abwaschbares hinterließen, nicht ins Gefängnis stecken. Ich meine, sowas demotiviert doch die Hubschrauberstaffeln in ihrem schweren Kampf. Ja, das Problem hat die rot-grüne Bundesregierung, wie ich meine, nicht nur als Schluss, sondern auch als Höhepunkt ihrer Amtszeit dann beseitigt. Allerdings bestand der Redner der CDU schon wieder auf den Vorwurf:
Sie haben doch nur unsere Ideen übernommen.
Was ja schon der DVU vorgeworfen wurde und irgendwie beweist, dass die CDU wirklich die Partei der Mitte ist. Natürlich ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Ständig geht ein neidischer Blick der Presse ins Ausland, welches wieder mal weiter ist als wir.
Singapur. Sprayer erhalten zwischen 3 und 8 Stockschläge und müssen mit 3 Jahren Gefängnis rechnen. USA. Wer dreimal $400 Schaden anrichtet, wandert lebenslang hinter Gitter. China.
Gut, das sind Fernziele. Die wird man erst erreichen können, wenn das ganze deutsche Volk, und zwar geschlossen, begreift, wie schön eine deutsche Fußgängerzone, eine Gleisanlage, ein Parkhaus, eine Autobahnbrücke ist in ungeschmälert dezenten Grau. Oder sogar in der Farbe der Unschuld, wie sie der Hausdichter der BZ besingt.
Arme deutsche weiße Wand, fast hätte ich dich nicht erkannt. Bist unter Schmierereien verschwunden. Jetzt sollen sie bald in den Knast, damit du, liebe Wand, mal Ruhe hast. Ja, Graffiti, Sprayen und sowas, das kannten wir beide in unserer Kindheit gar nicht. Bei uns hieß es noch, Narrenhände beschmieren Tisch und Wände, haben wir uns dann gehalten. Damit kein falsches Bild entsteht, auch früher war nicht alles verboten. Als wir beide noch klein waren, durften wir zum Beispiel noch Waffen tragen. Auf Kindermaskeraden trafen sich jedes Mal 2 Chinesen, 1 Clown und 20 schwer bewaffnete Cowboys. Die Mädchen kamen alle als Engel mit goldenen Flügeln. Was will ich damit sagen? Wir haben früher nicht vom Fernseher gehockt, wir schossen noch selber. Und deshalb konnten wir auch noch rückwärts gehen, was Kindern heute ja schwerfallen soll. Nun wird allerdings behauptet, wir könnten deshalb noch rückwärts gehen, weil man uns noch Märchen vorgelesen hat. Das stimmt nicht. Egal, ob Grimms Märchen, Struwwelpeter oder Wilhelm Busch. Wenn Oma sagte, so mein Junge, jetzt lese ich dir mal eine schöne Geschichte vor, kam man vor Angst nicht in den Schlaf. Aber wer will seine Oma enttäuschen? Also setzte sie sich ans Bett und las aus Grimms Märchen das eigensinnige Kind.
Es war einmal ein Kind eigensinnig und tat nicht, was seine Mutter haben wollte. Darum hatte der liebe Gott kein Wohlgefallen an ihm und ließ es krank werden. Und bald lag es auf dem Totenbettchen.
Aber Oma, das ist doch der liebe Gott. Ja, mein Kind, weil er so lieb ist, wollte er die Mutter von diesem ungezogenen Balg erlösen. Durch dessen Hinrichtung. Das Kind war aber verdammt eigensinnig, denn als es
ins Grab versenkt war, kam auf einmal sein Ärmchen wieder hervor und reichte in die Höhe. Und wenn sie es hineinlegten und Erde darüber taten, so half das nicht. Das Ärmchen kam immer wieder heraus.
Und so musste die Mutter selbst
mit der Rute auf das Ärmchen schlagen. Wie sie das getan hatte, zog es sich hinein und das Kind hatte nun erst Ruhe unter der Erde.
Ja, ich habe damals lange geträumt. Ich bin lebendig begraben. Kriech aus dem Erdloch, meine Mutter schlägt mich immer wieder ins Grab zurück, bis meine Kräfte erlahmen. Dann wacht man ja auf, wenn man tot ist. Ja, Horrorfilme sind ab 16 freigegeben, Märchen schon ab 3, weil sie pädagogisch wertvoll sind. Du lernst früh, die Eltern treiben dir deinen eigenen Sinn aus, weil sie dein Leben retten wollen, denn täten sie das nicht, wirst du ja von Gott ermordet.
Es war einmal ein altes Mütterchen. Und das dachte so darüber nach, wie es erst den Mann, dann die beiden Kinder, alle Verwandte, endlich auch noch den letzten Freund verloren hatte.
Hör doch mal auf damit.
Da war es traurig und vor allem schwer war ihm der Verlust der beiden Söhne.
Gott, oh Gott.
Das Mütterchen ging zur Kirche, wunderte sich, dass die mit Menschen angefüllt war. Und wie es die Leute ansah, da waren es die verstorbenen Verwandten.
Mann, ist das gruselig.
Eine Muhme trat hervor und sprach: Mütterchen, sieh nach dem Altar, da wirst du deine Söhne sehen. Der eine hing am Galgen, der andere war aufs Rad geflochten. Da sprach die Muhme: Siehst du, Mütterchen, so wär's ihnen ergangen, hätte sie Gott nicht schon als unschuldige Kinder zu sich genommen.
Die Alte ging dann zitternd nach Hause
und dankte Gott auf den Knien, dass er es besser mit ihr gemacht hätte, als sie je hätte begreifen können. Sie legte sich hin und starb.
Ja, klar. Das ist die Dialektik von Allwissen und Barmherzigkeit. Gott wusste, ihre Söhne werden mal schlimm enden. Also ermordet er sie schon im Säuglingsalter aus purer Barmherzigkeit, um der Mutter die spätere Schande zu ersparen. Aber jetzt ganz ehrlich, mich macht das total fertig. Hast du nicht mal eine Geschichte, wo Kinder überleben?
Paulinchen aber freut sich sehr, springt im Zimmer hin und her, doch weh, die Flamme fasst das Kleid. Es brennt die Hand, es brennt das Haar, es brennt das ganze Kind sogar.
Hör doch mal auf damit. Nimm doch mal eine Geschichte, eine normale, wo die Familie gemütlich beim Abendbrot sitzt und die Mutter depressiv ist.
Und die Mutter blickte stumm auf den ganzen Tisch herum.
Ja, der Sohn Philipp zappelt, der Vater sagt:
Philipp, das missfällt mir sehr.
Aber Philipp macht weiter, reißt alles runter.
Vater ist in großer Not und Mutter blickt stumm auf den ganzen Tisch herum.
Ja, die war ziemlich depressiv, aber in Grimms Märchen kommen Frauen schlechter weg. Hänsel und Gretel fliehen vor der bösen Stiefmutter in den Wald. Da lauert die Frau in Gestalt einer kannibalistischen Hexe. Auch Witwen taugen nichts, eine Witwe hat zwei Töchter.
Eine schön und fleißig, die andere hässlich und faul.
Die Faule ist ihre leibliche Tochter, also muss die andere
spinnen, bis ihr das Blut aus den Fingern springt.
Aber Frau Holle überschüttet das Mädchen mit Gold und der Hahn ruft:
Kikeriki, goldene Jungfrau wieder hie.
Dann zerrt Frau Holle die Faule an das Tor
und schüttet einen großen Kessel voll Pech aus. Das Pech blieb an ihr hängen und wollte, solange sie lebte, nicht mehr abgehen.
Geteert und gefedert wie Falschspieler im Wilden Westen. Nicht? Nein, man kann das nicht vergleichen, sie war ja noch ein kleines Mädchen. Aber faul. Lass uns einfach mal eine lustige Geschichte von Wilhelm Busch nehmen. Max und Moritz zum Beispiel, die hängen die Hühner der Witwe Bolte auf, sägen die Brücke von Schneider Böck an, dann rufen sie...
Hey, heraus, du Ziegenböck, Schneider, Schneider, meck, meck, meck.
Der Schneider rennt auf die Brücke, wieder tönt es.
Meck, 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 plumps, Schneider weg.
Irgendwann erwischt Bauer Mecke sie, steckt sie in den Sack, rennt zum Müller und sagt...
Meister Müller, hier heran, Maler, das so schnell er kann.
Und so verenden Max und Moritz...
Fein geschrotet und in Stücken.
Qualvoll in der Kornmühle. Nun kommt das Tollste.
Kurz im ganzen Ort herum gab's ein freudiges Gebrumm. Gott sei Dank, das ist vorbei mit der Übeltäterei.
Zwei Kinder wurden ermordet und die Leute freuen sich wie auf dem Volksfest... Kinder können sich gegen Erwachsene nicht behaupten, also spielen sie ihnen Streiche. Darauf, wissen wir aus dem Märchen, steht der Tod. Aber durch die Märchen lernt man früh, man kann dem Tod entrinnen, wenn man sich schon so mit 3 Jahren etwa unterwirft. Trotzdem, ich möchte mal was Beschwingtes. Da war doch irgendwas mit dem Königssohn.
Der Königssohn sah in den Himmel, der war so schön, da erseufzte er. Wie kann ich wohl in den Himmel kommen?
Ein greiser Mann kommt vorbei und sagt...
Durch Armut und Demut. Wandere 7 Jahre, nimm kein Geld. Wenn du hungerst, bitte mitleidige Herzen um ein Stückchen Brot.
Nach 7 Jahren kehrt er abgemagert zum Schloss zurück und sagt... Hallo, ich bin's, der Königssohn.
Ja, aber der Diener glaubte es nicht und lachte. Was soll dem Bettler das gute Essen? Er behielt's für sich und gab's den Hunden.
Der Königssohn setzt sich demütig auf die Treppe...
bis er immer schwächer ward. Und so liegt er da, tot. Aber später wuchsen am Grabe eine Rose und eine Lilie heraus.
Das ist für Kinder schwer zu verstehen. Nicht? Wer immer demütig durchs Leben geht, den lässt Gott verhungern. Dann hat er ein schlechtes Gewissen und schmückt das Grab. Man wusste nie, woran man war. Erst ein Märchen, in dem Gott Kinder um die Ecke bringt. Danach, lieber Gott, mach mich fromm. Der tiefere Sinn liegt natürlich darin, dass Kinder die Auseinandersetzung mit Vätern brauchen. Nicht? Und die fehlten damals wegen der vielen Kriege. Und da ist Gott als Vaterersatz in den Märchen eingesprungen. Mit einem klaren Erziehungskonzept. Wenn der kindliche Freiheitsdrang im Märchen tödlich endet, muten Schläge der Eltern wie ein lustiger Zeitvertreib an. Aber zum Glück gab es auch in unserer Kindheit schon Hollywood. Jeden Sonntag ein Cowboy-Film, das hat man aufgeatmet. Da wurde ohne Ende rumgeballert, aber es war unmoralisch, Kinder zu töten. Das ging erst abends wieder los, wenn Oma mit dem deutschen Kulturgut anrückte.
Ich bin mit dem Stück nicht zufrieden. Also natürlich, immer wenn wir in Kneipen auftreten, wünschen sich die Wirte, dass wir dies zur Pause singen, weil man danach einen Schnaps braucht. Aber es hat nichts mehr mit heute zu tun. Heute hat sich das deutsche Kulturgut gewandelt. Heute achtet man darauf, dass Kinder nach einem Märchen mit einem Lächeln auf den Lippen einschlafen. Mit Urvertrauen in Eltern und Welt. Gewiss schon wegen Geborgenheit und so. Und das ist auch der Grund, weswegen Norbert Blüm, unser guter alter Sozialminister, auch ein Märchenbuch geschrieben hat. Die Glücksmargarite. Na, ich lese euch einen kleinen Ausschnitt vor. Das ganze Hexengemenge explodierte mit einem furchtbaren Knall und zerplatzte in einzelne Körperteile. Arme, Beine, Füße, Rumpfteile, Hände, Finger, Augen, Ohren, Nasen fielen wie Hagelschauer auf den glitschigen, gelblichen Boden. Die Münder, die überall herum purzelten, schrien wie irre und erfüllten die Luft mit ohrenbetäubendem Lärm. Aus den Armen wuchsen giftige Schlangen, aus den Beinen giftige Leguane, aus den Ohren giftige Skorpione, aus den Augen giftige Quallen. Jetzt muss aber wirklich Pause sein.
Der Abend senkt sich über den Hamburger Flughafen, als die Maschine der Schweizer Charter Airline Hello auf dem Rollfeld eintrifft. So beginnt im Zeitmagazin die Reportage über den Abschiebeflug 6842, aus dem jetzt alle Zitate sind, die Thomas spricht. Der Flug ist eine Sammelabschiebung der Europäischen Union unter deutscher Federführung. 32 Afrikaner sollen in dieser Nacht nach Guinea, Togo und Benin transportiert werden. Der Aufsichtsbeamte ist...
Also ich möchte nicht, dass mein richtiger Name in Ihrer Zeitung steht.
In Ordnung. Wir nennen Sie einfach Udo Radke.
Ich habe nichts zu verbergen, aber die Behörde hat das so angewiesen.
Ich verstehe. Udo Radke, dunkelblauer Anzug, Krawatte mit Hamburg-Wappen, ist Abteilungsleiter in der Hamburger Ausländerbehörde. Er verlässt das Flughafengebäude, um aus seinem Dienstwagen Windeln zu holen.
Es kommt ja vor, dass Abzuschiebende sich einkoten.
Er packt Lebensmittel aus einem Pappkarton, Sandwiches, Obst, Müsliriegel und arrangiert sie zu einem Buffet.
So eine Mahlzeit lenkt die Afrikaner ab.
Wovon?
Nur die Ankunft am Flughafen ist der kritische Punkt. Hier begreifen sie, dass sie keine Chance mehr haben.
Im Bundesinnenministerium nennt man ihn den Innovator.
Es war ja nur eine Frage der Zeit, bis auch die Politik darauf kam. Also, ich träumte schon in den 90er Jahren davon, diese Sache viel größer aufzuziehen.
Was meinen Sie damit, die Sache größer aufziehen?
Ja, die Abschiebung per Sammelcharter. Sammelcharter ist unsere Zukunft. Wird nachts abgewickelt, keine Fluggäste, die sich wehren, kein Geräusch. Die Öffentlichkeit wird erst informiert, wenn alles gelaufen ist.
Perfekt, nicht? Das Gewissen ist eins geworden mit der Pflichterfüllung.
Und Sammelcharter ist auch viel billiger und effizienter als diese Einzelabschiebung per Linienflug.
Wie viel spart man?
Wenn ich die Maschine voll bekomme, kostet mich ein Abzuschieben dann nur noch rund 1000 Euro. Schon ab 20 Personen sinken die Pro-Kopf-Kosten unter den Preis einer Linienabschiebung.
Das erinnert irgendwie an früher. An die Abrechnung der Bahn bei Menschentransporten. Ne? Nein, ich warne vor falschen Vergleichen. Wenn Eichmann heute lebte, wäre er vielleicht auch nur Abteilungsleiter in der Ausländerbehörde. Udo Radke ist Spezialist für Westafrika.
Ja, ich lese Bücher über Afrika. Ich war schon mit meiner Familie im Urlaub dort. Ich wollte die afrikanische Mentalität studieren.
In der Halle wird es laut. Polizisten drücken einen Afrikaner auf den Boden und stellen die 17-jährige Belinda vor die Wand, um sie abzulichten. Dann muss sie sich unter einem Vorhang vor uniformierten Frauen ausziehen. Sie ist Realschülerin in einem hessischen Fachwerkdorf und wurde vor 8 Stunden erst aus dem Schlaf gerissen.
Die rannte unter das Dach und wollte aus dem Fenster springen, aber unten stand unser Mannschaftswagen und richtete die Scheinwerfer aufs Haus.
Dann wurde sie, ihr jüngerer Bruder Richie und ihr Vater abgeschleppt. Die Mutter soll später folgen. Timo aus ihrer Schulklasse stand im Garten und wich ihren Blicken aus. Als Belinda in die Halle gezogen wird, fragt der Psychologe sie.
Und, wie fühlst du dich?
Beschissen, sagt sie.
Das ist völlig normal, das geht vorbei. 13 Jahre warst du in Deutschland, da hast du viel gelernt, was du in deiner Heimat umsetzen kannst.
Im Zeitalter der Herrschaft des Zweckmäßigen ist der Psychologe zuständig für beruhigende Worte. Aber Belinda weint. Sie hat sich erst vor 3 Monaten in Felix verliebt und fürchtet nun, dass sie ihn nie wiedersehen wird. In ihrem Alter findet man leicht einen neuen, sagt der Psychologe. Während sie mit den anderen ins Flugzeug getrieben wird, bricht ihr Vater in der Halle zusammen.
Nicht transportfähig, Blutdruck zu hoch,
sagt der Arzt. Nehmen Sie mich mit, bettelt der Vater.
Geht nicht, glauben Sie mir, ist besser so,
sagt Radke. Alle anderen sind an Bord. Neben den Afrikanern sitzen deutsche Kontaktpolizisten.
Sie sollen einen positiven persönlichen Kontakt aufbauen. Das Verhalten der Afrikaner während des Fluges notieren.
Radke lässt sich in den Sitz fallen und atmet tief durch. Und die Maschine hebt ab. Hamid hat Kopfschmerzen und sucht eine günstige Lage. Polizisten hatten ihm heute Morgen Stiefelsohlen in den Nacken gestellt. Der Kontaktbeamte filmt ihn dabei und macht Notizen über seine Bewegungsabläufe. Dann nickt er ihm freundlich zu.
Und warum bist du aus deiner Heimat weggegangen?
Er habe das Abenteuer gesucht, sagt Hamid.
Aber in Afrika scheint doch auch immer die Sonne.
Lacht der Polizist, der sich über seinen Einsatz freut.
Ist mal was anderes als der sonst so graue Alltag im Dienst.
Hamid war gerade mit seiner Freundin Anna zusammengezogen und wollte seine Duldung verlängern, aber sein Sachbearbeiter hatte in einer höhnisch-triumphalen Geste bemerkt:
Game over, Mister. Benny nimmt dich.
Belinda begreift jetzt, dass ihr Vater nicht dabei ist und schreit vor Verzweiflung. Ein Beamter fragt...
Was denn da hinten los? Gibt's Probleme?
Ach Gott, sagt Belindas Kontaktbeamte.
Die heult schon seit Stunden.
Radke will lesen, aber es gelingt ihm nicht.
Ich bekomme eine Gänsehaut, wenn ich die Afrikaner da hinten so jammern höre.
Sie bekommen noch eine Gänsehaut.
Das Wimmern ist das Schlimmste. Klingen dann wie Babys, die man nicht beruhigen kann.
Wenn Radke schon unter dem Wimmern leidet, wie werden dann Mörder erst zu leiden haben oder gar Massenmörder? Wer Mitleid mit anderen spürt, kann diesen Job kaum machen. Dagegen hilft es, alles Mitleid auf sich zu lenken, damit für andere wirklich gar nichts übrig bleibt.
Einmal hat eine Ghanaerin während des ganzen Fluges gesungen.
Sie ärmste.
Ich bin seit 22 Stunden nicht einmal weggenickt. Wir Polizisten dürfen ja nicht schlafen.
Sie haben es wirklich schwer. Er hört Musik.
Céline Dion, der Titelsong von der Titanic, das beruhigt mich etwas.
In der Ferne zucken Blitze, sie überqueren die Sahara und befinden sich im Landeanflug auf Guinea, das bekannt ist für Polizeiwillkür, Folter und Genitalverstümmelung.
Welcome to San Francisco!
Hustet ein Beamter los und die anderen biegen sich vor Lachen. Bis heute reicht keine Forschung in jene Finsternis hinein, aus der dieser unvergrübelte Frohsinn quält. Sie fliegen weiter nach Togo.
Welcome to Miami!
Brüllt der uns bekannte Beamte beim Anflug. Belinda will das Land ohne ihre Eltern nicht betreten, aber Soldaten bringen sie und ihren Bruder zu einem alten grauen Mann, der behauptet, ihr Onkel zu sein. In Wahrheit will er die 300 Euro Impfgeld für die Kinder einstecken.
Er wird sich um euch kümmern,
sagt die deutsche Botschaftsangestellte. Später stellt sich heraus, der Onkel hielt sie wie Sklaven und im Dorf wurde Belinda Odelo, die Weggeworfene, gerufen. Dann verschwand sie und tauchte nicht wieder auf. Der sonst so kontrollierte Radke ist wütend. Der Flughafenkommissar lehnt die Aufnahme eines Mannes aus Malta ab, der behauptet, Sudanese zu sein.
Unser Sprachtest ging daneben. Auch sein Nummernspeicher verrät ihn nicht.
Unstimmigkeiten bringen ihn durcheinander. Wenn Denken seine Autonomie eingebüßt hat, dann testet es ja nur noch, ob es der zugewiesenen Aufgabe gerecht wird und dreht bei kleinen Abweichungen schon durch. Das Flugzeug hebt ab nach Benin, Endstation. Die Beamten werden locker. Sie schwärmen vom Vier-Sterne-Hotel Marina. Eine Kameradin, die Mimi gerufen wird, stolziert durch den Gang und kichert...
Aber nicht, dass heute Nacht wieder einer auf mein Zimmer kommt.
Bellendes Gelächter. Der Polizist ruft beim Anflug...
Welcome to New York!
Und die letzte Menschengruppe wird abgeliefert. Um Mitternacht sitzt Radke an der Hotelbar. Ein Gitarrist singt Guantanamera. Die Kameraden planschen im Pool.
Wir waren wieder mal richtig gut aufgestellt. Nur den Mann aus Malta muss ich wieder mit nach Hause nehmen,
sagt Radke. Afrikanische Soldaten grüßen ihn respektvoll.
Ja, ich repräsentiere hier Deutschland,
sagt er stolz.
Für die bin ich das Gesicht von Germany. Ich bringe ihnen jedes Mal Wimpel in den Farben Hamburgs mit.
Vor 100 Jahren hätte er sogar Glasperlen verschenkt.
Nur ich versuche das so würdig zu gestalten, wie es eben geht.
Wie finden Sie das würdig?
Es hat auch einen tragischen Beigeschmack, aber ich habe die Gesetze ja nicht gemacht. Ich wende sie nur an.
Die Anwendung von Gesetzen war noch nie ein Verbrechen. Und alles, auch die Humanität, ist dem Realitätsprinzip unterworfen und nimmt dessen Bedürftigkeit an. Wie realpolitischer Humanismus aussieht, kann man im schwarz-grünen Koalitionsvertrag in Hamburg nachlesen.
Generell ist bei Abschiebungen dem Schutz von Ehe und Familie, insbesondere der Familieneinheit, dadurch Rechnung zu tragen, dass die Familienangehörigen zusammen abgeschoben werden.
Zum Schutz von Ehe und Familie werden alle, Oma, Vater, Mutter und Kind, in einem Rutsch abgeschoben. Solche familienfreundlichen Gesten finden wir sonst nur noch auf Friedhöfen in Gestalt der Familiengräber. Ich habe Fernsehen geguckt. Im Fernsehen wurde wörtlich geklagt, 21 Jahre deutsche Einheit, aber keine Feierstimmung. Westdeutsche fühlten sich als Opfer der Ostdeutschen, Ostdeutsche als Opfer der Westdeutschen, beide als Opfer irgendeiner Globalisierung. Deutsche fühlen sich immer als Opfer. Das kommt vom Nibelungenlied. Kein Land auf der Welt hat ein Nationalepos, in dem die eigene Sippe am Ende komplett draufgeht. Sowas sitzt tief. Aber deutsche Männer können auch feiern, und zwar immer dann, wenn Deutschland siegt. Nicht? Ich kam während der Weltmeisterschaft 2006 von Frankreich Urlaub zurück nach Hamburg und kannte die Leute nicht wieder. So etwas Fröhliches. Also Schwarz-Rot-Gold an Fenstern, Autos, in Gesichtern. Achtjährige Mädchen marschierten im Gleichschritt und riefen:
Schwarz-Rot-Gold, die Nation steht hinter euch.
Die Leute applaudierten. Ein toller Mix aus deutsch gefärbter Love Parade und Schützenfest. Eine Männergruppe rief:
Steh auf, wenn du ein Deutscher bist.
Ich war fein raus. Aber die Schwarzen, sie blieben sitzen, obwohl sie Deutsche waren. Und gaben vor, sie kämen aus Ghana, weil Deutsche bei der WM Ghana so sympathisch fanden. Man mag Verlierer, wie den letzten Elefanten. Oder sterbende Kinder in Afrika, von denen man hofft, dass sie nicht durchkommen, weil man sie sonst später wieder vertreiben müsste. Oder im Mittelmeer versenken müsste. Argentinien und Italien, die wurden so lange ausgepfiffen, bis auch kluge Menschen irgendwas Fieses an deren Spielweise entdeckt hatten. Mitten im deutschen Fahnenmeer rief Attac zum Coca-Cola-Boykott auf. Die Fans riefen Attac zu:
So sehen Sieger aus, schalalalala.
Und grillten: Nix Coca-Cola, deutsche Siege, deutsches Bier. Eine Stimmung. Einige sagen, klar, war ja auch die größte Flaggenparade seit den Parteitagen in Nürnberg. Das dürfen wir nicht sagen. Mein Gregor, wie Sie denn? Dafür sind wir beide zu alt.
Unsere Generation soll sich da raushalten und das Bekenntnis zur Nation der Jugend überlassen. Denn die junge Generation hat heute ein unbefangenes und unverkrampftes Verhältnis zur Deutschlandfahne und zur deutschen Nation.
Unbefangen nicht, das Bekenntnis zur Nation ist ja äußerste Befangenheit. Man würde Deutschland, Italien ja nicht von einem deutschen Fan pfeifen lassen. Nicht? Vielleicht unverkrampft. Wie ZDF-Reporter Thomas Wag, der beim Italienspiel sagte:
Ich kann mir vorstellen, dass die Spaghetti an ihrem eigenen Spiel keine Freude haben.
In der ZDF-Comedy nachgetreten mit Ingolf Lück schlug ein Kölner oder Düsseldorfer Karnevalist, das weiß ich nicht, der heute, verstehen Sie, Spaß moderiert, vor:
Gerald Asamoah sollte man in Hoyerswerda aussetzen, damit er mal schneller laufen lernt.
Die Leute bogen sich vor Lachen, weil ja klar ist, dass er dabei tot gehen kann. Wegen sowas schrieb Victor Hugo einmal:
Von aller Lava, die der menschliche Mund dieser Krater auswirft, ist die verzehrendste die Fröhlichkeit.
Die nationale Befröhlichung ist ja kein Spaß, sondern ein erbitterter Kampf gegen Spaßverderber.
Ein Gänsehautgefühl. Alle singen die Nationalhymne. Singen und siegen. Nur so kann Deutschland Heilung finden von diesem intellektuellen Negativismus.
Oder?
Die Deutschen wollen feiern. Deshalb muss ganz Deutschland zur No-Go-Area für alle Miesmacher werden.
Nazis machen No-Go-Areas für Menschen, die anders aussehen? Das Bürgertum will nun Verbotszonen für alle, die darüber nicht lachen können.
Ausländer sind uns nicht sicher, hieß es. So versauten uns die Berufspessimisten schon vor der WM die Laune.
In 15 Jahren 130 Tote und mehrere tausend Verletzte durch rassistische Attentaten. Okay, ich will kein Pessimist sein. Es gab in unserer Geschichte schon mal mehr Tote.
Die Deutschen haben es den Nörglern und den Bedenkenträgern gezeigt.
Jeder von uns kennt das aus der Kneipe. Einer erzählt einen Witz und plötzlich schlägt er auf seine Nachbarn ein, weil die nicht gelacht haben. Das ist Notwehr. Horkheimer sagte einmal:
Je ohnmächtiger das Ich des Einzelnen, desto mehr verlangt es nach einem Kollektiv, als dessen Teil es sich stark fühlen kann.
Alle tanzen den Ententanz, da-da-da-da-da-da-da. Nur einer nicht. Er sitzt einfach da. Sie tanzen an ihm vorbei, raunen ihm zu, ob er ihnen die Stimmung vermiesen wolle. Etwas Besseres sein wolle. Immer bedrohlicher, immer enger. Irgendwann muss er mittanzen oder abhauen. Die Masse ahnt ihre eigene Blödheit und fühlt sich von dem, der nicht mitmacht, beobachtet. Und das löst einen schmerzhaften Reflex aus. Ströbel hatte keine Fahne am Fahrrad, dann nannte Bedin einen Miesmacher. Und Tausende schrieben ihm, er solle in die Türkei abhauen. Da begriff auch er.
Das Fahnenschwenken ist oft nur Ausdruck von Fun und Begeisterung.
Das Gehirn wird wie bei der Urschreitherapie leer gemacht, damit das Vaterland Platz hat. Und schon sind zig Millionen davon überzeugt, dass sie zur selben Zeit zufällig denselben Einfall hatten wie die Bild-Zeitung. Da hatte Heinrich Lübke es früher noch schwerer.
Scheint mir bezeichnend für die innere Verfassung unseres Volkes zu sein, dass es bei uns noch nicht wieder zu einem neuen vaterländischen Singen gekommen ist.
Sagte er den 60ern. In den 60ern. Geschichte kann so grausam sein, nicht? Lübke wurde damals ausgelacht. Aber Horst Köhler durfte sagen...
Das Fahren mir, das springt ein Funke vom Rasen über. Wir wissen, wo wir hingehören. Wir wissen, unsere Heimat zu schätzen.
Er redet wie Lübke. Aber heute lacht keiner mehr. Das vaterländische Singen ist normal. Der Sommerhit 2006, Platz 1, Sportfreunde Stiller.
Und 1 und 2 und 3 und 54, 74, 90, 2006. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein.
In der Verkaufsstatistik Platz 2 Oliver Pocher.
Wir stehen auf eurer Seite und wir holen den Sieg mit euch. Ja, schwarz, rot, gold, wir stehen zu dir. Auf den Rängen schallt's im Chor Deutschland vor.
Ob das cooler ist als am Grund vor dem Tore, ich weiß nicht. Mein Geheimtipp war noch nicht mal dabei in den Charts. Das ist das Trio Thomas, Frank und Siegfried. Die drei traten in Super-Elu auf mit einer riesigen Deutschlandfahne.
Wir tragen die Fahne und lieben das Land. Unsere Devise, lieber Erdbeeren pflücken als sich drücken.
Nicht? Die Arbeitsagentur hatte sie geschickt, damit die Polen nicht immer alles alleine machen. Die drei sagten...
Ach, Betten auf 12 Quadratmeter, das Dach undicht und es schimmelt, das macht doch nichts. Wir hängen die Fahne um und gehen aufs Feld. Lieber Erdbeeren pflücken, als sich drücken.
Nun darf man 30-jährigen Kindern noch nichts Böses unterstellen. Sie wollten Party machen. Und wenn die Party so ausstraffiert ist wie eine Kaserne am Nikolaustag, dann verkleidet man sich halt so. Der deutsche Nationalismus sieht ja heute nicht mehr aus wie ein Gartenzwerg, sondern eher so wie Oliver Pocher. In Super-Illu waren sogar zwei Frauen mit Kopftuch und Deutschlandfahne.
Unsere Eltern kommen aus Syrien. Für uns ist aber Deutschland Heimat. Ist doch klar, dass wir unsere Jungs anfeuern.
Nicht die Hisbollah. Poldi und Balak. Da habe ich gedacht, was von den Migranten verlangt wird, das schaffst du auch. Und entschied mich mitzufeiern, und zwar beim fröhlichsten, den es gibt, dem deutschen Lachsack Stefan Raab. Ich guck seine Sendung WM Total im Endspiel. Raab kauert auf einer Stufe, in Ganzkörperfahne eingewickelt. Als das 2-0 für Italien fällt, sinkt er in sich zusammen wie Hermann Göring nach der Kapitulation in Stalingrad. Lähmendes Entsetzen im Saal. Raab zuckt hilflos mit den Schultern.
Tja, und? Welche Sendung erwarten Sie jetzt von mir? Traurig ist das. Das ist meine bitterste Sendung.
Stille im Saal.
So eine Scheiße. Tut mir leid, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich Sie aufmuntern soll.
Ist doch Party, denke ich. Da brüllt er los. Ich
möchte jetzt allen Italienern in die Eier treten. Ja, uns kotzt Italien an.
Alle.
Uns kotzt Italien an.
Das war hart an der Grenze zu manisch-depressiv. Nun ist eine Fußballweltmeisterschaft kein Krieg, aber die Stimmungen schwanken ähnlich. Was haben die Deutschen früher gejubelt, wenn im Kino Bilder liefen über deutsche Siege? Aber die Party war sofort zu Ende, als eigene Städte bombardiert wurden. Diesmal schon ohne Bomben. Gleich nach der Sendung WM Total.
Stürmten 25 junge Fans in Sachsen-Anhalt ein italienisches Restaurant und verwüsteten es.
In Speyer.
Wollte eine junge Frau die italienische Flagge vom Balkon ihres Nachbarn holen und stürzte dabei ab.
Ich sollte noch sagen, sie musste nicht lange leiden. In Frankfurt war die Innenstadt ein einziges Gehege zur Italienerjagd. In Berlin fragt ein Busfahrer eine Gruppe nach dem Ergebnis, 2-0 verloren.
Tja, dann waren unsere wohl schlechter als die Italiener, ne?
Sagt er, die Gruppe witterte aber Wehrkraftzersetzung und schlug ihn krankenhausreif. Ich war jetzt total gut drauf, aber alle, die beteuert hatten, sie würden nur wegen Party flacken, sahen aus, wie man sich vom Negativismus befallene Berufspessimisten so vorstellt. Viele haben ihre Kinder so mit Nationalgefühl geimpft, dass sie nur nicht mehr einkriegten. Felix Magath.
Das 0:1 habe ich zu Hause mit meiner Familie erlebt. Nach dem Tor bekam mein Sohn Raphael, er ist 5, einen Schreikrampf.
Die Schlagersängerin Michelle.
Beim Tor der Italiener musste ich meine kleine Marie-Louise, sie ist 6, trösten, weil sie so weinte.
TV-Moderatorin Frauke Ludewig.
Ich brachte meine weinende Tochter ins Bett. Als ich wiederkam, sah ich nur noch in verweinte Männergesichter.
Der Chef der Handelskammer.
Ich musste meine kleine Tochter trösten, die so geweint hat. Aber wir sollten stolz die Fahne hochhalten. Und zwar nicht nur im sportlichen Bereich. Wir müssen weiterhin stolz auf Deutschland sein.
Hilft das den Kindern? Kann mehr Nationalstolz ihre Schmerzen lindern, die vom verletzten Nationalgefühl kommen? Mit 5 ist man nicht grenzenlos belastbar. Vielleicht doch lieber eine Maltherapie? Mit Kreide, schwarze, rote und gelbe, immer wieder die Deutschlandfahne malen und die Nationalhymne singen, bis sie von sich aus in die SS wollen. Quatsch, was erzähle ich jetzt hier? Günter Grass. Nein, ich meinte natürlich, bis sie echte Hooligans sind.
Ja, wir kommen jetzt zum angekündigten Programmteil garantierte intellektuelle Überforderung. Haben ja Rezensenten über uns wirklich oft genug geschrieben. Diesem Ruf gerecht zu werden, soll jetzt folgen und dann ist der Kram abgehakt. Rainer, bitte zitier.
Im Erleben von Architektur gibt es ja keine semiotisch reinen Wege, die frei wären etwa vom Unterholz der Sinnlichkeit. Nein, es gibt nur einen diskursiven Weg durch das Rauschen der Sprache und Narrative, wie auch einen prädiskursiven Weg durch das Rauschen der ganzheitlich mannigfaltigen Eindrücke der Sinne. Der Versuch des Verstehens ist ja generell ein stolpernder und potenziell auch irrender, aufgrund der Beiläufigkeit, mit der nun profane Architektur wahrgenommen wird, verschärft sich diese Problematik ja noch einmal.
Ja, vielleicht gebe ich eine kleine Hilfestellung. Es könnte was mit Architektur zu tun haben.
Die Gebrauchsroutinen, die Sie in die Rhythmen des Selbstverständlichsten einspannen, imprägnieren gegen das Nachdenken Ihres ästhetischen Erscheinens, ihrer hintergründigen Bedeutungen und ihrer verdeckten Erzählung über das großstädtische Leben.
Ja, es wird leicht übersehen.
Das vorliegende Buch will ja diesem Vergessen, Übersehen und Missachten entschieden entgegentreten.
Und habt ihr schon irgendeine Ahnung, was da diesem Vergessen und Missachtet werden, entrissen werden soll?
Bemerkenswert ist doch der Umstand, dass Sie weder in den Kulturwissenschaften noch in der Architekturtheorie vernehmliche diskursive Spuren hinterlassen haben.
Ja. Vergessen. Missachtet. Aber warum, warum nur und vor allem was?
Der Sachverstand der Auslassung deutet doch darauf hin, dass das wissenschaftliche Verhältnis zu ihnen affektiv durch ein diffuses Moment der Irritation unterströmt ist.
Trauma, Tabu, Spätschaden durch Foucault,
zu fragen,
oder ein Niemandsland der Forschung.
Zu fragen ist daher, welche Art ist die Andersartigkeit dieses Typs Architektur, dass selbst die Wissenschaften ihn umschweigen? Welcher Grad der Beunruhigung geht von jenen Objekten aus, die scheinbar keinem anderen Zweck dienen, als ein Nichts zu organisieren?
Ja, scheinbar das Nichts organisieren. Professor Dr. Hasse, brechen Sie Ihr Schweigen.
Deshalb spiegelt ja das strukturelle Verschweigen, dem noch nicht einmal eine Intention zugrunde liegt, Das Moment einer stummen Wirkungsdynamik im Prozess der Konstitution großstädtischen Lebens wieder, nämlich das sprachliche Übergehen, das thematische Überspringen und ästhetische Ausklammern von Parkhäusern. Ja, das Ausklammern von Parkhäusern aus dem Diskurs, transportieren auf einer Hinterbühne des Diskursiven verdeckte Bedeutung, nicht wahr, denen wegen ihres dunklen Inklusionscharakters ja eine gewisse Wirkmächtigkeit innewohnt.
Ja, das Buch handelt von Parkhäusern und ihrem dunklen Inklusionscharakter und Herr Professor Dr. Hasse hat ihr Institut für Humangeografie an der Universität Frankfurt, ich meine es wirklich nur nebenbei, haben Sie ermitteln können, also wie soll ich sagen, haben Sie rausgekriegt, warum, ich meine so rein funktional, warum es diese Parkhäuser gibt?
Ja, Parkhäuser setzen ja den stressreichen Weg durch einen zeit- und ansatzweise erstickenden Innenstadtverkehr ein vorläufig erlösendes Ende, nicht wahr?
Ja, gut. Tausende Eltern fragen sich erneut, soll mein Kind die Chance haben, kluger Mensch zu werden oder soll es doch lieber studieren?
Wie bitte?
Nein, ich kam vom Thema ab. Entschuldigung, ich wollte fragen, können Sie das etwas präzisieren?
Sehr gerne, ja. Parkhäuser lassen sich ja aus dem Blickwinkel ihrer verkehrstechnischen Funktion als räumliche Reifikation einer zyklisch wiederkehrenden Krise begreifen, die durch die Gerinnung überschüssiger Verkehrsströme.
Die bildungsfernen Schichten nennen das Stau.
Die durch die Gerinnung überschüssiger Verkehrsströme in kurzer zeitlicher Folge überwunden wird.
Ja, Herr Professor Hasse, Sie haben 16 Studierende drei Semester lang in über 20 Parkhäuser geschickt,
ja.
Und die mussten dann aufschreiben, was sie da gefühlt haben.
Ja.
Aber ich glaube, das kann man ja wohl sagen, es hat sich gelohnt.
Ja.
Und die Bilanz Ihrer Forschung...
Nach einem lange auch in Gestalt von Parkhäusern gebauten gesellschaftlichen Selbstzweifel am freiheitsstiftenden Segen der individuellen Automobilität kehrt ja im Moment der unübersehbar werdenden ökonomischen Krise des Sozialstaates die Lust am Schönen zurück. Das Parkhaus ist wieder nach langen Jahren der Maskerade durch stilistische Nacktheit eine gebaute Erzählung vom schönen und guten Leben.
Das Parkhaus?
Ja, natürlich, das Parkhaus, ja.
Ich meine, ich kenne da andere, aber ist das Ihr Befund, dass die Parkhäuser Erzählungen vom schönen Leben sind oder... Mir so Ihre Forderung?
Na, eine Heterotopie, die ja umkippt, wie ein eutrophierendes Gewässer, konfrontiert nun eine Gesellschaft mit ihrem eigenen Schatten.
Ja, nein, ja, ich meine, soweit ist es klar, aber ich wollte noch praktisch fragen, Herr Professor Dr. Hasse, was fordern Sie?
Parkhäuser, die in ihrer pragmatischen Funktion zu haken beginnen, würde ich sagen, also die schlecht riechen, schimmeln und ihr gutes Bild verlieren, müssen saniert werden.
Ja, ist ein schweres Buch, ist kompliziert, ist nichts für Unterschicht, aber Bildung ist unsere wichtigste Ressource.
Ja, jedes Jahr, etwa so im August, ist es soweit, so sicher wie der Vogelflug pilgert dann die deutsche Elite nach Bayreuth, um sich vor Richard Wagner, dem Meister der deutschen Leitkultur, zu verneigen. Alle waren wieder da. Angela Merkel im fliederfarbenen Knitterkostüm, die Genschers, die Westerwellis, Claudia Roth, grünes Kleid, puffrotes Federwerk, Thomas Gottschalk, goldene Schuhe, Josef Goebbels im grauen Zweireiher, Roberto Blanco, Fürstin Gloria, Hermann Göring, alle. Alle, die dazugehören. Man berauschte sich an der Oper Parsifal. Ja, ohne Umschweife gehe ich mitten hinein in Wagners Parsifal-Dichtung Knappen.
Wie?
Ritter.
Ho, ho!
Knappen.
Auf!
Ritter.
Wer ist der Frevler?
Gunnemanns.
Was gibt's?
Vierter Knappe.
Dort.
Dritter Knappe.
Hier.
Zweiter Knappe.
Ein Schwan.
Vierter Knappe.
Ein wilder Schwan.
Dritter Knappe.
Er ist verwundet.
Alle Ritter und Knappen.
Ha! Wehe!
Klingsohr. Klingsohr.
Ho, ihr Wächter, ho, Ritter, Helden, auf, Feinde, nah, ha!
Wer kann sich der Faszination dieser Dichtung entziehen? In einem Punkt war Wagner wirklich genial. Es gelang ihm, für seine Dichtung, hier, dort, wehe, ein Schwan, eine passende Musik zu finden. Mozart, Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini und alle anderen werden dabei draufgegangen. Im Parsifal geht es aber um mehr, genauer gesagt um die Lehre des reinen Blutes. Parsifal und jede Menge Germanen begeben sich, wie früher die Kreuzritter, auf Raubzug. Die Vorsehung hat sie auserwählt, den heiligen Gral mit dem Blute Jesu zu klauen, das die Juden ja vermeintlich vergossen hätten, und in arische Hände zu bringen. Eine Metapher, nur die Herrenrasse kann das heilige Erbgut Jesu bewahren. Die Ritter gründen zu diesem Zweck den Orden des reinen Blutes und singen unerschrocken:
Nehmet vom Brot und Wandel des kühnen Leibes Kraft und Stärke, treu bis in den Tod fest, jede Mühen zu wirken des Heilands Werke. Nehmet vom Wein, wandelt ihn neu zu Leben, feurigen Blute froh im Verein, Bruder, geht treu zu kämpfen mit seligem Mute.
Wir sehen noch längere Passagen, reißen die Dichtung nicht raus. Der naive Germane Parsifal begegnet nun dem Gralskönig, der gerade wegen Rassenmischung
an verdorbenem Blute dahin siecht.
Der Gralskönig blutet so vor sich hin und Parsifal erkennt in diesem Moment die Blutverderbnis. In Wagners genialer Dichtung:
Die Wunde, oh Klage, Klage, furchtbare Klage, aus tiefstem Herzen schreit sie mir auf. Oh, oh, elender Jammervollster, die Wunde sah ich bluten, nun blutet sie in mir, hier, hier, nein, nein, nicht die Wunde ist, es fließe ihr Blut in Strömen dahin, hier, hier im Herzen der Brand.
Genau, genau. Weil Parsifal die Blutmischung als Gefahr erkannt hat, hat die Vorsehung halt ihn auserkoren, das Blut zu retten. Vor wen? Vor Kundri aus Arabia, die so aussehen muss, wie Wagner sich eine Jüdin vorstellte. Wagners Regieanweisung:
Kundri stürzt hastig, taumelnd herein. Wilde Kleidung, hochgeschürzt, schwarzes, in losen Zöpfen flatterndes Haar, tief braunrötliche Gesichtsfarbe, stechende schwarze Augen, zuweilen wild aufblitzend, öfters die Tode starr und unbeweglich.
Ein Knappe sagt:
Hey, du da, was liegst du dort wie ein wildes Tier?
Kündri will sich nun
sündigen Blutes
mit Parsifal einlassen, der aber sieht,
das Sündenblut quellen
und bleibt standhaft.
Verderberin, weiche von mir, ewig, ewig von mir, vergeh, unseliges Weib.
Am Ende versinkt das Reich des unreinen Blutes wie durch ein Erdbeben und das germanische Wesen ist gerettet. Wodurch? Durch den Tod der Juden. Vor dieser Verkündung erstarrt die deutsche Elite jedes Jahr ehrfürchtig. Nicht aus Dummheit. Alles ist nachlesbar. Wagner wollte ausdrücken, wie er selber schrieb, dass
ein erhabenes Geschlecht sich ewig ungemischt fortpflanzt
und sich deshalb wehren müsse gegen die
Verderbnis unseres Blutes durch Vermischung mit Juden.
Goebbels sprach nach einer Parsifal-Aufführung von einem
Gottesdienst.
Hitler war ergriffen vom
reinen Blut, das in seiner Reinheit zu hüten und zu verherrlichen sich die Bruderschaft der Wissenden im Parsifal zusammengefunden hat.
Und so wolle auch er, Hitler,
eine erlesene Schar von wirklich Wissenden sammeln, vergleichbar dem Orden und den heiligen Gral des reinen Blutes im Parsifal.
Wie muss es den Menschen aussehen, die sowas für das größte Kunstwerk auf Erden halten? Und wie viel geistige Kontinuität gibt es in der deutschen Führungsschicht? Von der stehenden Ovation damals für Walser bis zum jährlichen Gottesdienst in Bayreuth. Und wie erholsam ist es da, einem Zeitgenossen von Richard Wagner zuzuhören, Friedrich Engels. Der war 1846 ausgeflippt, wanderte ziellos durch Frankreich, genoss das Leben. In Paris kam ihm das neue Schleswig-Holstein-Lied in die Finger. Er las es, warf es weg und schrieb an Marx: Den Text habe er zwar nicht mehr genau im Kopf, doch hätte es auf ihn folgenden Eindruck gemacht:
Mir umschlungen, stammverwandt, deutscher Zungen, deutscher Strand, Brunst durchdrungen, halte Stand bis erklungen, Schleswig-Holstein, stammverwandt, bleibe treu, mein Vaterland, schließt dann der Dreck. Es ist ein schauderhaftes Lied, wird von Dithmarschern gesungen zu werden.
Ja, den letzten Satz hätte er sich ersparen können. Ich bin Dithmarscher. Und, ich weiß, wie schwer sie es hatten, an der Nordseeküste den blanken Hans ein Stück Land abzutrotzen, das ihm bald durch die Erderwärmung wieder weggenommen wird. Ich musste das Lied in meiner Schulzeit immer wieder singen, egal wer kam, der Schulrat oder sonst wer. Aber Engels konnte eines nicht wissen. Seit die Touristen kommen, gibt es in der Marschmetropole Wisselburen eine Wirsingkohlkönigin mit Fest und zu. Kosmopolitisch würde vielleicht etwas zu weit gehen. Aber was die Basken können, das können wir auch. Wir kommen jetzt zu unserem letzten Stück. Was? Freust dich? 21 Jahre deutsche Einheit, das hieß für uns auch 21 Jahre Suche nach deutschen Vorbildern für die Kinder. Das war schwer, aber letztlich doch von Erfolg gekrönt. Es geht um ein Fußballidol, eine große Persönlichkeit, die vor 7 Jahren zum Ehrenbürger Hamburgs gekürt wurde. Na, 8 Jahre. Es ist Uwe Seeler. Uwe hat ein Buch geschrieben für alle Menschen, die in Zeiten der Globalisierungsneurose ihre Werte verloren haben und deshalb auf der Suche nach den Alten sind. Ja, das Buch hat, aus dem das alle Zitate sind, die Thomas spricht, hat den geheimnisvollen Titel Danke Fußball. Ja, Uwe, herzlichen Dank, dass du zu uns gekommen bist heute.
Ja, herzlichen Dank dir, mein geliebter Fußballsport. Danke Fußball. Du warst, bist und bleibst mein bester Freund.
Toll, nicht? Wie bescheiden er geblieben ist, ja. Wie fühlt man denn sich so als Hamburger Ehrenbürger in einer Reihe mit Hindenburg, Hermann Göring, Siegfried Lenz?
Ja, also, mein Kopf war puderrot, ich rannte und schrie und rannte, komm, rufe ich, weiter, wir packen, dass die Flanke kommt von rechts.
Uwe.
Ich springe den Ball entgegen, er landet da, wo ich wenig Haare habe, auf dem Hinterfuß. Lass mich ins Kreuz fallen und der Ball landet dort, wo ich ins obere rechte Eck, das war das 2:2.
Uwe, hier interessiert sich keiner für Fußball. Also. Lass uns doch, wie wir es abgesprochen hatten, gleich zu deinem Kapitel, bei uns zu Hus, das heißt, das Plattdeutsche heißt bei uns zu Hause, kommen. Also du bist ja in einem Dorf geboren.
Ja, jeder kannte jeden, man wusste, was bei Nachbarn mittags auf dem Tisch stand. Heute, wo in dem Viertel so viele Ausländer wohnen, ist das ganz anders.
Ja, da werden die Gardinen zugezogen. Ja, dann ging es nach Hamburg?
In 3 Löcher, wo 6 Personen lebten, Vater, Mutter Gertrud, Dieter und ich und Onkel Moni, Mutters Bruder, der spielte bei Viktoria.
Das war der Verein, der Hitler 1932 zu einer Wahlkampfveranstaltung einlud. Sag mal, da gab es mächtig Ärger, nicht? Weil dein Vater Erwin von einem Arbeitersportverein zu diesem Naziverein wechselte.
Ja, gab es riesigen Aufstand von der sogenannten Arbeiterpresse, ne? Für die war er ja ein verehrter Proletarier.
Ja, nur Hass unter Menschen, nicht? Ja. So etwas, ja. Uwe, erzähl doch mal, wie du so als kleiner Junge warst, gleich nach dem Krieg.
Ich war weder scheu noch sensibel. Ich hatte auch keine Pausbacken. Nur die Oberschenkel waren dicker, ne? Ich hatte oft Angst.
Ah, dann hat deine Mutter dich aber in den Arm genommen.
Mutter Anni, eine tolle, resolute Frau, konnte überhaupt nicht begreifen, wenn man Angst hat.
Aber dann hast du als Junge wohl nie geweint.
Ich fing zu pfeifen an. Mutter verpasste mir deshalb den Spitznamen Flötenheini.
Wie süß von ihr. Ey, du schreibst, sie war die Chefin im Haushalt.
Umdrehen knurrte die Chefin. In der rechten Hand wippte sie mit dem Kochlöffel 3-4 harte Schläge. Viel schlimmer war der Hausarrest. Die da und ich litten Höllenqualen.
Wenn sie das Licht ausknipste.
Dann machte ich mir Mut, indem ich laut pfiff.
Und wenn ihr beide euch beschwert habt?
Dann erzählte Mutter uns, dass sie als Junge der mit dem Kopfsprung von den Elbbrücken in den Fluss gesprungen ist.
Ja, das sollen Kinder erstmal nachmachen. Was sagt denn Vater Erwin dazu?
Nun kann ich schaden, brummte Vater. Sein Motto war, Kampf ist Trumpf und sonst gar nichts. Vater erzählte vom Krieg und vom Durchhalten. Einmal hielt er mit gebrochenen Wadenbein bis zum Endsieg durch.
Oh, da ist er.
Ich sag mir immer, Mensch Uwe, was hast du für ein Glück mit der Familie?
Ja, so viel Glück hat nicht jedes Kind mit seinen Eltern, dass es sich ja nicht aussuchen kann. Aber wenn Kinder mit Schlägen aufwachsen, haben sie es später etwas leichter, ihr Leid hinter der Idealisierung der Eltern zu verbergen und sie stumpfen gegen Schmerzen. Hab einen riesen Vorteil für Uwes Karriere.
Ja, jeder weiß, dass ich nicht wehleidig bin, ich quäl mich wie ein Hund.
Da ist mir die Geschichte, die dein verstorbener Bruder Dieter mal erzählt hat, richtig ans Herz gegangen, muss ich sagen. Du weißt, welche ich meine.
Ja, ja. Ich baute als Neunjähriger auf einem Trümmergrundstück eine Höhle, damals fiel mir ein Ziegelstein auf den Kopf. Ich zog mir bloß meine Schirmmütze in die Stirn und spielte weiter. Erst am Abend sahen die Eltern die Bescherung, die Mütze war ganz voll Blut, ich hatte ein tiefes Loch im Kopf und musste ins Krankenhaus.
Uns, Uwe, nicht? Sind wir nicht alle Kinder im Trümmerfeld, die weiterspielen, wenn ihnen der Kopf blutet? Aber Uwe hat nicht geweint, denn er wusste schon als Kind.
Es wird immer stark und schwach geben und der Tüchtige geht an die Schmerzgrenze.
Uwe, du schreibst so schön, wie du immer Vaters Worte im Kopf hattest.
Trainier viel, trink kein Alkohol, rauch nicht, lass die Frauen in Ruhe. Eben das, was zum Fußballkatechismus so dazu gehört.
Welches Kind nimmt solche Schätze mit in sein Leben? Uwe macht dann mit 17 schon sein erstes Länderspiel und hatte auch sonst viel Glück im Leben, Uwe, ne?
Glück ist nicht zu kaufen. Es kommt auf einen zu oder es bleibt weg.
Uwe, der Philosoph. So werden viele ihn gar nicht kennen.
Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können.
Also nicht für alle Menschen ist die Erinnerung ein Paradies, aber Gedanken.
Gedanken sind wie Schiffe. Sie kommen und gehen.
Super. Super. Karussell.
Das Karussell des Lebens dreht sich mal schnell, mal langsam und manchmal stoppt es.
Bravo. 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 Lebensuhr nochmal.
Wir Menschen sind nicht in der Lage, die Uhr des Lebens zu stoppen. Die Lebensuhr tickt und tickt.
Unglaublich, nicht wahr? Unglaublich. Ja, vielleicht, Uwe, zum Schluss noch die Geschichte mit dem Mond.
Wir wissen, wenn wir in den Himmel schauen, in diesen unvorstellbaren Weiten gibt es kein Leben. Der Mond ist tot. Wir aber, wir leben.
Der Mond ist tot. Der Mond ist tot, da freut man sich, dass man überhaupt lebt. Uwe war nun auf dem Tiefpunkt der Bescheidenheit angelangt. Da kam Inter Mailand und bot ihm 1 Million Mark damals, wenn er nach Italien geht. Mal ehrlich, was war dein erster Gedanke?
Verdammt viel Geld. Na, ich wusste, dass Mailands Luft nicht die beste ist, aber die Stadt der Mode, des Films, der Musik.
Und Uwe, Geld spielt keine Rolle, nur die Kultur reizt ihn. Dann rief Sepp Herberger an, den du ja bewunderst.
Ja, weil für ihn nur Einsatzwille, Kameradschaft und Unterordnung zählte.
Und Herberger sagt zu dir?
Bleiben Sie hier, Sie sind kein Typ, den man ins Ausland schicken kann. Zum fremden Legionär muss man geboren sein.
Da war Uwe erschrocken, denn er wollte ja gar nicht in die Fremdenlegion. Und dann der Theologieprofessor Thielige, der dir schrieb...
Wenn Sie der Versuchung widerstehen, dann wäre das ein leuchtendes Fanal. Seien Sie der Jugend unseres Volkes Leitbild.
Da war die Million weg, oder?
Ja, für mich bedeuten diese Worte, Uwe, Hamburg braucht dich, Deutschland braucht dich, für kein Geld der Welt hau ich hier ab.
Seine Überväter hatten sich gegen die Millionen entschieden, was zu verschmerzen ist, wenn man bedenkt, dass Gott von seinem Sohn mal den Tod verlangt hat. Dann kam aber der Schock. Nach Uwe Seeler nahm dich keiner zum Vorbild, nach dir kassierten alle ab.
Ja, die Grenzen der Scham sind gesprengt. Wird mir Angst und Bange, vor allen Dingen, wenn ich an unsere Kinder denke.
Ja, die ja keine Chance mehr bekommen.
Ja, weil in der Bundesliga so viele Ausländer spielen. Wir, die Jungs von der Elbe, waren noch 11 Hamburger ohne Söldner.
Dann diese miesen Agenten.
Ja, vor allem von der südlichen Halbkugel, die kräftig kassieren aus Argentinien und Brasilien. Sogar Afrikaner sind dabei.
Ja, in diesem Moment erkennt Uwe, dass der Bereicherungsgedanke, der bis dahin im Norden fremd war, aus dem Süden in den Norden hochzuschwappen droht. Und da schwant ihm, dass früher alles besser war. Weil man da noch Vorbilder hatte. Dein Idol war
Otto Tolhader, Mittelstürmer. Dreimal war er neben HSV Meister. Als Mitglied der SS wurde er dann als Kriegsverbrecher zu 15 Jahren verurteilt. Saß aber nur 4 Jahre ab, war ein toller Typ.
Heinrich Himmler sagte mal zu Tolhader, ihr wisst, was es heißt, wenn 1000 Leichen beisammen liegen. Dies durchgehalten zu haben und dabei anständig geblieben zu sein, ist ein Ruhmesblatt für Deutschland.
Na, was früher selbstverständlich war, ist es heute nicht mehr. Nee. Anstand, Moral, Sitte, Höflichkeit.
Uwe, trotzdem, ich muss noch ansprechen, was damals als Wunder von Hamburg in die Geschichte einging. Am selben Tag, an dem Uwe auf die Millionen aus Italien verzichtet, fällt wie aus heiterem Himmel
Ja, vom HSV-Gelände für mich das Grundstück ab. Und Herberger vermittelt mir einen Vertrag auf Lebenszeit bei Adidas, dann wäre ich Profi beim HSV und saß im Mercedes und...
1 Million aus Italien war weg, dafür kamen mehrere Millionen aus Deutschland.
Kein Geld zu besitzen macht auch nicht glücklich.
Uwe, mach dir keine Vorwürfe. Mach dir keine Vorwürfe. Große Reden halten über Anstand und Sitte und gleichzeitig die Hände aufhalten ist üblich. Und du kannst ja nichts dafür, denn alle waren stolz auf dich. Die Eltern, Herberger, die SS, Theologen. Und wer immer tun will, was andere wünschen, der macht alles richtig, sofern er nur getan hat, was andere wollten. Uwe, herzlichen Dank für dieses offene Gespräch. Schönen Abend euch.
Um es mal so auszudrücken, die Hälfte hätte gereicht, um die Zugabe zu kriegen. Die angekündigte, denn so ein Abend, wo man gar nichts von sich erzählt, ist doch auch ein verschenkter Abend. Setzt euch mit solchen Leuten nie zusammen. Immer schön von sich, so ist gut. Also dann mal was über uns jetzt. Was Geheimes, was Persönliches, was Privates. Wir planen den sozialen Aufstieg.
Ja.
Es sieht manchmal aus, als ist dieser Entschluss zu spät gefasst, aber...
Es ist nie zu spät.
Wir planen den sozialen Aufstieg. Und die Esoterik lehrt ja bekanntlich... Es tritt nur ein, wenn man auch daran glaubt. Das kennt ihr ja, wenn man einen Parkplatz sucht und nicht glaubt, dass hinter der nächsten Ecke einer ist, dann ist da auch keiner. Also wir glauben an unseren sozialen Aufstieg und die Esoterik für Fortgeschrittene, lehrt, man soll symbolische Handlungen vollziehen, mit denen man unterstreicht, dass man von der Realisierung seiner Ziele auch wirklich überzeugt ist. Und habe lange nachgedacht, erstens ein bisschen klamm sind wir manchmal, zweitens planen wir den sozialen Aufstieg. Welche symbolische Handlung können wir jetzt vollziehen, die unterstreicht, dass wir von unserem sozialen Aufstieg auch überzeugt sind. Und nach langen Ringen haben wir uns für 2,90 Euro die Fibel des Internationalen Golfverbandes mit seinem Regelwerk angeschafft. Das drückt aus, wo wir bald verkehren werden und ist auch erschwinglich. Und weil ihr euch jetzt schon philosophisch mit Parkhäusern auseinandergesetzt habt, wird man ja verlangen können, dass ihr euch auch in einige Fragen des Golfsportes vertieft.
Mein Ball lag gut sichtbar circa 30 Meter vor dem Grün. In der Nähe des Balles pickten einige Krähen. Plötzlich nimmt eine Krähe den Ball in den Schnabel und fliegt mit ihm seitwärts in den Wald. Frage, darf ich in diesem Fall einen neuen Ball ins Spiel bringen?
Der Experte des Weltverbandes für solche Fragen, der deutsche Dr. Horst Friesen, antwortet
ja. Denn die Krähe ist etwas nicht zum Spiel gehöriges und es gilt Regel 18.1, wonach der Ball durch einen anderen ersetzt werden darf und zwar straflos.
Komplizierter ist die Sache, wenn der Ball im Flug von der Krähe. Ich glaube, dann gilt Regel 19b.
Kommt ein Ball in Bewegung?
Ja, sag ich ja, wenn er fliegt oder rollt.
In oder auf nicht zum Spiel gehörigem, zur Ruhe. Das sich bewegt oder das lebt?
Ja. Krähe lebt und bewegt sich.
Ja.
In Krähe zur Ruhe ist, wenn sie den Ball verschluckt.
Ja. So muss der Spieler so nahe wie möglich der Stelle, an der sich das nicht zum Spiel gehörige befand, als der Ball darin oder darauf zur Ruhe kam, den Ball im Gelände fallen lassen.
Ja, soweit ist es klar, aber davon gibt es eine Ausnahme. Und zwar, wenn man schon auf dem Grün, also dicht am Loch ist.
Wird der Ball dort durch nicht zum Spiel gehöriges abgelenkt oder aufgehalten, das sich bewegt oder lebt, ausgenommen ein Wurm oder Insekt? Oder kommt darin oder darauf zur Ruhe? So muss der Ball zurückgelegt und der Schlag wiederholt werden.
Ja, also die Minorität der Sache noch folgenden Publikums wird begreifen, nicht am Ort des Zusammenpralls, sondern von da, wo man geschlagen hat, geht's weiter, außer ein Wurm hat den Ball verschluckt. Aber fragt man sich, was ist eigentlich, wenn der Ball in einem Erdloch verschwindet? Na, ich sag's euch, dann darf man einen neuen Ball, und zwar strafschlagfrei, vor das Erdloch legen, aber nicht immer, sondern nur, wenn das Loch von einem Erdgänge grabenden Tier stammt, heißt es in diesem Regelbuch.
Ein Erdgänge grabendes Tier ist ein Tier,
ja,
das einen Bau als Unterkunft oder zu seinem Schutz anlegt. Zum Beispiel Kaninchen, Maulwurf, Murmeltier, Erdhörnchen, Erdmännchen, oder Salamander.
Wir machen Salamander sowas.
Das steht da im Buch. Ein Loch von einem Tier, das keine Erdgänge gräbt, zum Beispiel ein Hund, gilt nicht als ungewöhnlich beschaffener Boden.
Nicht?
Es sei denn, es wurde als Boden in Ausbesserung gekennzeichnet oder dazu erklärt.
Ja, genau an der Stelle habe ich mir dann unsere zukünftigen Freunde im Gespräch auf dem Golfplatz vorgestellt. Sie beklagen die Überregulierung durch zu viele Gesetze, fordern Bürokratieabbau, Deregulierung, Steuererklärung auf dem Bierdeckel und so weiter. Und dann ist der Ball eben im Loch, aber nicht in dem er rein soll. Und sagt der eine, er darf einen Ball daneben legen, weil das Loch vom Salamander ist, vom Erdgänge grabenden Salamander. Aber unser anderer neuer Freund sagt, nein, das ist ein Loch vom Hund und deswegen geht's aus dem Loch weiter und dann machen sie Fotos und legen den Ball dem Schiedsgericht vor, den Fall dem Schiedsgericht vor und der Berufungsinstanz vom Weltgolf-Schiedsgericht und schalten ihre Anwälte ein und beklagen erneut Überregulierung und fordern Bürokratieabbau und dann geht's uns gut. Gute Nacht.
Tschüss.
Das war eine Lesung von Rainer Trampert und Thomas Ebermann vom 3. Oktober 2011. Sie waren mit ihrem Programm 20 Jahre Großes Deutschland in der Extra Blues Bar zu Gast. Mehr Informationen findet ihr auch auf radioherz.de unter der Rubrik Texternte.